Kurz bevor es losgeht, was zu uns. Ostkinder ist ein Indie-Podcast, das heißt, hier gibt es keine Agentur im Hintergrund, wir sammeln nicht für Geld und es gibt auch keine eingespielte Werbung. Deshalb brauchen wir dich, damit uns mehr Leute hören können. Also wenn du magst, gib uns irgendwo, wo du kannst, gute Sternebewertung, schreib uns Rezension, aber das Allerwichtigste, erzähl Freundinnen und Freunde, deiner Familie und allen Leuten, die du leiden kannst, dass es uns gibt. Denn wenn jeder das nur einmal macht, dann hört man uns schon doppelt so viel. Das wäre toll. Danke dir.
Hallöchen, hier sind Danny und Alex vom Podcast Ostkinder 8082 und wir freuen uns, euch wieder etwas über den Osten zu erzählen und was er aus uns gemacht hat.
Danke Alex für die schöne Anmoderation. Und was ist das Motto dieses Podcasts? Wir müssen es immer wieder sagen.
Wir langweilen nicht.
Richtig, wir langweilen die Leute nicht und deshalb gibt es hier keine Laberei, sondern wir steigen direkt ein mit der ersten Rubrik und die heißt die Pionierblase. Euer Feedback ist gefragt und wir haben auch sogar wieder was bekommen. Und Alex, aber bevor wir anfangen mit dem Feedback, ganz wichtig für mich, weil ich habe den Eindruck, wir haben immer noch keinen Fax bekommen. Und ich glaube...
Ich finde es schön, dass du dort weiterhin die Hoffnung reingesetzt hast.
Und wir haben aber auch wenig Sprachnachrichten bekommen, außergewöhnlich wenige. Und deshalb habe ich eine These, woran das liegt. Viele Leute gucken nicht in die Shownotes und deshalb lese ich jetzt die Telefonnummer und Faxnummer einmal vor. Das heißt, wenn ihr jemals schon mal einen Audiokommentar schicken wolltet, per WhatsApp, Signal, Telegram, Fax, Twitter, wo auch immer und wusstet nie, wie es geht, jetzt lese ich die Telefonnummer vor. Da könnt ihr an diese Stelle immer zurückspulen und die dann aufschreiben auf einen Zettel. Alex, auf Zettel und Papier, was hältst du davon?
Ja, ich habe schon einen Stift in der Hand, also ich werde es gleich mit testen.
Hervorragend. Unsere Telefonnummer, auf der ihr uns Nachrichten schicken könnt, ist die 0151 1582 8563. Ich mache das nicht doppelt, wenn man keinen zurückspult. Und unsere Faxnummer, allseits beliebt, 03222 374 9125. Unsere E-Mail-Adresse podcast@8082.eu. Und jetzt noch meine Zahlen, podcast@8082.eu. Vielen Dank.
Sehr gerne.
So, das war jetzt der... Beim Alex wird gebohrt.
Hörst du die Bohrmaschine?
Ein bisschen.
So eine Scheiße.
Geht die den ganzen Tag?
Nee, das ist jetzt gerade...
Okay, haben die lassen angefangen. Einfach weitermachen, egal.
Ist es wirklich, also kann man das nicht hören?
Ja, ein bisschen vielleicht, aber das ist ja hier live, on tape, aufgenommen. Wir schneiden ja kaum was raus und deshalb dein Nachbar bohrt. Ich finde, es ist ein Arbeiter- und Bauern-Podcast, da kann sowas schon mal vorkommen.
Na gut, dann machen wir mal einfach weiter mit der Rezension. Ich lasse mich jetzt nicht stören von dem Bohren. Ich hoffe, euch stört es noch weniger. Also, wir haben eine Rezension bekommen und zwar... 5 Sterne, um Alex glücklich zu machen, ist die Überschrift. Anscheinend denken die Leute, dass es nur um mich hier geht und nicht um dich. Bin bei diesem wunderbaren Podcast hängen geblieben und nun dabei, ihn zu bingen, weil ich unglaublich viel über die Geschichte eines Teils unseres Landes lernen kann, der mir bis heute verschlossen geblieben ist und ich... Obwohl wir eigentlich viel gemeinsam haben, in Klammern schwule Cis-Männer aus den 80ern, die in Köln wohnen, Klammer zu, eine komplett neue Welt und neue Kindheitserfahrung kennenlerne. Es macht wirklich Spaß, den Podcast zu hören und ich freue mich jedes Mal, wenn Danny einen raushaut und mir Alex' sympathische Lache die Kopfhörer erfüllt. Macht weiter so, liebe Grüße aus Köln.
Dankeschön.
Liebe einen Grüße.
Raushaut.
Liebe Grüße, ja, liebe Grüße zurück und vielen Dank und ja, wahrscheinlich wird diese Person auch Karneval feiern. So wie wir es gerade nicht tun.
Kleiner Disclaimer, heute ist Rosenmontag und wir sitzen brav zu Hause neben auf. Wir haben einen Audiokommentar bekommen von Jonas.
Yes.
Das spiele ich dir mal vor, ich habe ihn nämlich noch nicht gehört. 2 flotte Minuten.
Hallo Danny, hallo Alex, hallo liebes Kollektiv. Bevor ich mich jetzt an eure neue Folge setze, noch kurz eine Nachricht zur vorletzten, vor Weihnachten. Denn die fand ich wirklich besonders schön. Sicherlich auch, weil ihr so einen tollen Zeitzeugen hattet, der das wunderbar so vom Leben direkt so total lebensnah erzählt hat alles. Und dadurch ergab sich für mich ein sehr schlüssiges und konkretes, lebendiges Bild so vom Alltag des schwulen Lebens in der DDR oder ja da auch danach. Das fand ich einen sehr schönen Aspekt, wie er dann in den 90er Jahren in den Westen kam. Und wie ihr das so in den politischen Kontext dann zusammengebracht habe. Das mochte ich sehr, vielen Dank dafür. Und zum Palast der Republik, weil du gefragt hattest, Danny, ob da wirklich mal jemand paddeln war. Ich bin da in der Tat mal mit einem Boot durchgedümpelt, ja. Das war kurz bevor sie ihn abgerissen haben. Und zwar ergab sich das, weil der stand ja auf einer Insel. Und das Fundament war gebaut wie eine Wanne, damit das Wasser von außen nicht reinkommt. Und wenn man ihn jetzt einfach abgerissen hätte, ohne das Gewicht auszugleichen, wäre diese Wanne hochgekommen und die gesamte Museumsinsel wäre versunken. Deshalb hatte man also das Wasser da reingefüllt und wahrscheinlich dann eben irgendwie auch gedacht, das kann man dann mal für Besucher noch nutzen oder so. Und für mich fiel das in der Tat auch so in die Zeit meiner eigenen Politisierung. Und ich erinnere mich, wie krass emotional das für viele wirklich war. Ich bin immer hingegangen, eine ganze Weile, ich erinnere fast täglich, ich weiß nicht, ob das so stimmt, mit einem Camcorder und habe so von der Straße aus gefilmt, wie die das abreißen. Eigentlich so wie so Urlaubsvideos. Da gab es auch so ein schönes Graffito an der Seite. Lieber Palast, keine Angst, die bauen dich wieder auf. Das mochte ich sehr. Naja, das Resultat ist eine riesige Kiste voller Mini-DV-Kassetten, die ich mir nie angeguckt habe, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt freue ich mich auf die neue Folge und grüße herzlich.
Cool, vielen Dank. Jonas, schick mir die Kassetten, ich sichte die für dich. Ich habe noch einen Mini-DV-Player, ich habe auch solche eine Kiste mit Kassetten, sehr viele, die ich auch seit 20 Jahren nicht mehr angeguckt habe. Auch aus schlimmen Gründen. Also, wenn du willst, tauschen wir die aus. Ich schicke dir meine Videos.
Ja, liebe Grüße zurück. Danke, Jonas. Auch nochmal für den sehr schönen Einblick nochmal in die letzten Tage des Palastes. Ja, und dann haben wir noch eine Rezension bekommen, die ist ein Ticken kürzer, aber auf jeden Fall auch sehr schön und mit 5 Sternen bewertet. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, Danny und Alex zuzuhören. Obwohl ich Jahrgang 80 und Exil-Ossi bin, lerne ich mit jeder Folge etwas dazu. Zudem habt ihr es geschafft, bei mir ganz viele Erinnerungen wachzurufen. Vielen Dank dafür. Bitte weiter so. Dankeschön.
Sehr gerne. Und dann funktioniert unser Konzept also. Ich freue mich über Rückmeldungen, die so sind, weil wenn wir Erinnerungen bei den Leuten hervorrufen, dann ist mein Ziel erfüllt.
Na und vor allen Dingen, wir lernen ja auch immer wieder was dazu. Es ist ja gar nicht so, dass wir hier so eine Art Lehr-Podcast aufgemacht haben, sondern wir haben, glaube ich, den Podcast für uns selber auch gemacht, damit wir auch über uns noch mal mehr lernen, was die Vergangenheit eben mit uns gemacht hat und ob das heute überhaupt noch Einfluss hat oder eben nicht. Aber eben auch manche Themen, wie wir sie hatten, die vielleicht jetzt nicht direkt auf unseren Alltag damals Einfluss hatten, aber wo man sich fragt, was zum Teufel war das eigentlich?
Cool, danke euch. Telefonnummer, Faxnummer habt ihr jetzt. Also fühlt euch berufen, schickt uns bitte was. Wir lieben es, wenn ihr uns was schickt. Und wir sind darauf angewiesen. Wir zehren davon. Eure Kommentare sind unser Brot.
Der Brot für Danny.
Genau. Das war doch ein netter Anfang. Und deshalb würde ich vorschlagen, don't laber, just follow the rules. Rubrik Nummer 2. Und die heißt, Alex?
Das Wort.
Und was passiert da für alle unsere neuen Hörerinnen und Hörer?
Jemand bringt ein Wort mit, von dem der andere nicht weiß, welches das ist. Und dann fangen wir an, darüber frei zu assoziieren. Da ist nichts recherchiert, nichts vorbereitet, sondern da geht es darum, einfach unsere Gedanken zu öffnen, zu schauen, welche Erinnerungen wir möglicherweise damit haben. Und wir hangeln uns dann von Hölzchen auf Stöckchen, kann man genau so sagen.
Und wie immer habe ich gleichzeitig Riesenangst, was du mir jetzt mitgebracht hast, aber was dazu einfällt und freue mich gleichzeitig, denn es ist immer wieder ein Quell von Erinnerungen, an die man selber 20 Jahre nicht gedacht hat und deshalb freue ich mich auf dein Wort und mache die Augen dabei zu.
Also bei diesem Wort werden erstmal alle ein bisschen zucken und ich bin mir auch nicht sicher, ob dann diese Podcast-Folge für Kinder freigegeben ist.
Ach du meine Güte.
Das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Porno. Mhm. Ab hier, liebe Kinder und Eltern, die Kinder haben, die zuhören, es könnte vielleicht ein bisschen schlüpfriger werden. Also von daher.
Ich kann ja über Pornografie sprechen, ohne schlüpfrig zu werden. Meine erste Assoziation ist natürlich, dass wir damals ja nichts hatten, als wir jung und klein waren. Und es irgendwie sehr viele Printmaterialien mit nackten Menschen gab, aber kein Internet, keine Filme und wir alleine, ja. Um sexuelle Stimulation zu erfahren, waren wir auf Printmaterialien angewiesen.
Ich muss gerade nur so lachen, weil das könnt ihr jetzt, ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber Danny hat total nervös an seinen Haaren rumgespielt und so eine kleine Punkfrisur gerade gemacht.
Ja.
So 14, ja. Also
ich wäre fast, wär fast mal Kameramann einer Pornografieproduktion geworden, einer Schule. Und es ist nur daran gescheitert, dass die Person, die damals die Filme produziert hat, gedacht hat, es wäre ein Scherz gewesen, aber es war mein Ernst. Weil ich habe ja Kamera durchaus gemacht, kann ich ja. So. Also daran ist meine Pornokarriere als hinter den Kulissen gescheitert, sehr früh. Aber warum hast du das Wort mitgebracht? Erzähl mal.
Ich habe auf einmal so drei Erinnerungen gehabt, die so ganz schnell zueinander kamen. Fangen wir mal an mit diesen Printmaterialien, weil das geht mir auch so, viele werden vielleicht noch Otto und Quelle-Kataloge kennen, die kamen glaube ich so alle halbe Jahre und ich muss zugeben, ich bin da schon mal in der Unterwäscheabteilung dann auch schnell mal gelandet, also das war so ein Stück weit Porno, man muss ja sagen, zu meiner Jugendzeit, oh Gott, jetzt klinge ich wirklich wie so ein alter Mann.
Du bist ein alter Mann, erzähl weiter.
Oh.
Was ihr gerade nicht gesehen habe, während Alex sagte, er fühlt sich wie ein alter Mann, hatte sich die Falten aus den Augen seitlich über die Wangen nach hinten gestrichen.
Nun gut, ich möchte mich von mir selber nicht ablenken lassen. Wo wir schon hier beim Privaten sind. Ja, also auf jeden Fall, es gab ja gar nicht so richtig Porno, also so Hardcore-Porno, ne? Sondern das war ja alles irgendwie so ein bisschen so soft und natürlich so der Klassiker, den wir hier, glaube ich, auch schon hatten, so Fernseher
anmachen.
Wann
hast du dein erstes, was nachts, du als Hardcore-Porno bezeichnen würdest, Vorlage gesehen? Wie alt
warst
du?
Das wird dann gleich meine zweite Geschichte, deswegen, und auf jeden Fall ist mir aufgefallen, so in meiner ganzen Erinnerung, dass wir eigentlich trotzdem sehr freizügig hier aufgewachsen sind. Also auch bei mir zum Beispiel, bei meinen Eltern, aber auch bei meinen Großeltern und Bekannten, da lag häufiger zum Beispiel das Magazin. Das war ja so eine Zeitschrift, wo es ja auch so erotische Fotografie gab oder so eher Akt und erotische Fotografie. Und ich kann mich erinnern, dass da überhaupt niemand irgendwie gezuckt hat, wenn da so Kinder herumliefen und da irgendwie rumgeblättert haben. Also das war schon so noch vor der Wende, wo irgendwie gar keiner so das Gefühl hatte, oh Gott, wir müssen jetzt die Kinder irgendwie davor bewahren. Und dann gab es natürlich diese Phase mit der Wende, wo dann natürlich RTL Sat.1 kam und dann ne, Schulmädchenreport und was dann so alles nach Mitternacht kam, was ja, wie ich erst viel, viel später rausgefunden habe, in dem Sinne gar keine Soft-Pornos waren, sondern das waren ja Hardcore-Pornos, wo einfach das Hardcore einfach rausgeschnitten worden ist.
Ist dem so?
Ja, also häufiger war das einfach, weil es war, du konntest es halt doppelt produzieren damit, ne, oder doppelt Geld verdienen damit. Naja, und das war so eigentlich so meine ganze Welt in diese Porno-Bereich. Und mir ist aber mit diesem Print noch was aufgefallen. Und zwar ist das eine Erinnerung an meine Großeltern in der Sowjetunion. Und im Bad hing eine nackte Frau. Ganz, also so als Poster, ganz selbstverständlich, also auf Toilette. Und meine Oma hat da irgendwie gar nichts dazu gesagt. Das fand ich immer irgendwie total verrückt und merkwürdig, also schon damals, weil ich dachte, hä, müsste sie da nicht eifersüchtig werden oder so. Ich habe mir also gar keine Gedanken darum gemacht, dass da eine nackte Frau war und jeder das sehen konnte. Also alle Gäste, ich natürlich als kleines Kind schon und heranwachsend, sondern das war einfach so ein Normalzustand. Genauso wie auch immer diese Kugelschreiber, wenn man die so bewegt hat, wo dann so eine angezogene Frau auf einmal zu einer nackten Frau wurde und so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so eine Kippdinger. Uraltes Ding habe ich immer geliebt. Ich mochte eigentlich diesen Effekt, weniger die, also die nackte Frau, weil damals wusste ich noch gar nicht, was das ist, geil zu sein. So, jetzt kommen wir, wann ist natürlich der erste Hardcore-Porno gekommen? Und das ist, und da würde ich gerne wissen, ob das bei dir auch so ist und bei den anderen, ist vielleicht aber auch eine typische Jungsgeschichte, ich bin mir da jetzt sehr unsicher. Irgendwann kam so in der Klasse rum, jemand hatte eine VHS-Kassette mit einem Hardcore-Porno. Und man hat sich das im Grunde genommen im Ringtausch, wie man heute sagt, sozusagen ausgeliehen. Und ich hatte einen sehr, sehr guten Kumpel zu der Zeit. Wir waren gar nicht mal in derselben Schule, aber in seiner Klasse ging dann eben was rum. Und der war zwei Etagen unter mir. Und seine Eltern waren gerade auf Arbeit, meine auch. Und dann meinte er so, Alex, du musst jetzt runterkommen. Ich habe ein Porno bekommen. Da waren wir 14, würde ich mal sagen. Und dann haben wir uns tatsächlich diesen Porno da angeschaut. Ja, das ist so, ich habe danach auch nie wieder mit jemandem zusammen ein Porno geguckt, aber diese VHS-Kassette, und die musste am nächsten Tag auch schon wieder weitergegeben werden, deswegen war Eile geboten.
Sehr gut, deine ersten erotischen Erfahrungen. Ist lustig, daran merkt man, dass du 2 Jahre älter bist, das heißt ich, bei meinen ersten Hardcore, also was man heute bezeichnen würde als explizite Pornografie, dieses Wort Hardcore ist komisch, explizite Pornografieabbildung, habe ich ja auf Diskette bekommen als Fotos. In der war ich, glaube ich, 12, 13. Für den 386er in 16 Millionen Farben. Oder waren es noch 256 Farben? Ich glaube, es war vollfarbig. Ja, aber sehr pixelig.
Da bringst du mir ja auch noch mal auf was. Und zwar durfte ich am Sonntag manchmal, wenn mein Vater aufs Arbeit musste und wir eigentlich einen Ausflug gemacht haben, dann wurde ich damit belohnt, dass ich einfach am Computer mit Internet sitzen konnte, während meine Eltern dann quasi einen Ausflug gemacht haben. Mhm. Und dann kamen die wieder zurück. Und da habe ich natürlich im Internet auch nach Bildern gesucht. Und man brauchte ja ewig, bis man überhaupt ein Bild sah. Aber lustigerweise war das auch nicht explizite Pornografie, sondern das war eher so Stars meistens irgendwie in Unterwäsche oder irgendwie sowas in der Art. Und,
da warst du mal sehr enttäuscht, wenn das Bild sich angefangen hat, von oben aufzubauen, reihenweise, und dann war der Schlüpfer doch an.
Nee, ich war nicht enttäuscht, aber manchmal habe ich auch versucht, was auf Diskette abzuspeichern. Und ich hatte immer Angst, dass mein Vater mich erwischt, bis er mir Jahre später sagte, dass ich anscheinend damals noch nicht wusste, was ein Browserverlauf ist.
Also, ich wollte gerade drauf ansprechen.
Ja, und dann habe ich aber noch eine Geschichte, und die hat was mit der Wende auch zu tun. Mhm. Und ich und da würde ich gerne wissen, ob du das ähnlich vielleicht mitbekommen hast. Es kam ja dann irgendwann sehr viele Videotheken auf. Und das, die Videothek hatte ja meistens 2 Bereiche. Also der eine Bereich, wo man eben die typischen, also Filme, die neuesten Filme ausleihen konnte. Und dann so hinter dem Vorhang gab es dann das, wo man erst ab 18 rein durfte. Mhm. Und ich durfte ja natürlich nicht rein, weil ich war nicht 18. Und ich hatte meine Großeltern in Strausberg besucht, und vielleicht der kleine Hintergrund, ich hatte meinen Opa das erste Mal überhaupt mit 13 kennengelernt, Scheidung hier und da, und ich habe ihn also sozusagen sehr, sehr spät kennengelernt, und wir haben ein bisschen so Zeit aufgeholt bei meinem Opa und seiner verheirateten Frau. Also ich habe sie immer auch als meine Oma gesehen. Und die waren total entspannt und locker und haben das voll genossen, dass da so Videotheken sind und dass man da auch Pornos ausleihen kann. Und waren dann auch total entspannt mit mir, wenn die immer so meinten, ja, ne, so nachts, ja, wenn du da Sat.1 gucken willst oder so, mach doch. Ne? Und die haben ganz offen darüber gesprochen, dass als die Wende kam und die erste Videothek, die haben sich einfach alle möglichen Pornos ausgeliehen. Weil die wissen wollten, was es da so gibt, und die haben ganz frei von der Leber weg auch mit mir gesprochen, meinten, die hätten auch ganz viel ausprobiert von dem, was sie dort in diesen Pornos gesehen haben. Und ich glaube ja, dass das Teil wirklich einer Wendegeschichte ist. Also, dass wirklich ganz viele Leute eben auch nochmal so eine Art neue sexuelle Welle damit hatten. Nicht, dass Sexualität im Osten also irgendwie verklemmt war, das glaube ich null. Aber ich glaube, dass es einfach nochmal so eine ganz andere Geschichte ist. Also, weil vielleicht diese Masse, die schiere Masse an neuer Pornografie was Neues war und die Leute einfach neugierig waren und einfach alles mitgenommen haben. Vielleicht sogar als Ablenkung der schlimmen Jahre, wer weiß.
Eine Erinnerung, die mir da einfällt dazu, die, glaube ich, gut in das Thema passt, ist, dass ein Schulkamerad, ich bin auch schon alt, ich sage schon solche Worte wie Schulkamerad, Schulfreund, damals versucht hat, mit 12, 13 Orion-Kataloge zu bestellen. Kennst du diese Versand, diese Erotik-Versandkataloge? Ja. Genau, und er hat sich dann einfach Eltern mal auf einen fremden Namen bestellt, und die haben dann spannend durchgeblättert, was so alles gibt. Also nicht die Inhalte, sondern nur rein die Kataloge. Genau, und das war ja, glaube ich, nach der Wende, manche habe ich auch mal eine Reportage zu gesehen, ja, die große Sexwelle nach der Wende quasi, ne, dass irgendwie überall Pornoläden aufgemacht haben, Sexshops aufgemacht haben, Videotheken. Videotheken übrigens, für mich eine der unheimlichsten, attraktivsten Orte meiner Kindheit und Jugend. Also ich finde dieses, habe ich heute noch in der Nase, wenn ich jetzt die Augen zumache, dieser Mischung aus VHS-Tape-Geruch mit Rauchen, teilweise so ein bisschen Popcorn, manche hatten ja so Popcornmaschinen, und dazu dieser muffige Teppichboden, das ist so eine Melange an Erinnerung mit so einem düsteren, schummrigen Licht in dieser Vorhang, wo du immer dachtest, oh, da darf ich nicht rein. Manchmal, ich weiß, bei uns, wo ich herkam, war dieser Vorhang so relativ weit an der Tür, manchmal haben Leute so Vorhang aufgemacht, da konnte man so reinspingen, so, und dachte sich, was hinter dieser Tür, hinter diesem Vorhang wohl passiert. Ja, genau, das ist immer, glaube ich, mal eine ganz eigene Erinnerungsfolge wert. Ja, was wollte ich fragen? Wann hat Pornografie für dich dann einen Alltag oder eine Normalität im Alltag erreicht? Also wann war das für dich so greifbar und verfügbar und nutzbar, auch gewollt, dass es nicht mehr spannend war?
Also ich muss zugeben, ich finde es immer noch spannend, aber das wäre dann wahrscheinlich noch ein anderer Podcast.
Ja, möglicherweise der Konsum, aber nicht das Beschaffen, meine ich.
Ja, das stimmt. Also die Beschaffung selber ist, glaube ich, spätestens so im Zeitalter der Flatrates dann nicht mehr so spannend gewesen. Weil ja auch bevor die Internet-Flatrates da waren, das ja auch Zeit und damit auch Geld gekostet hat. Und spätestens natürlich, als ich ausgezogen bin. Denn das muss man auch sagen, auch wenn ich dann schon einen eigenen Computer hatte, war natürlich irgendwie Pornografie bedeutete ja auch, also eine Intimsphäre irgendwie zu erhalten. Und das bedeutet am besten, wenn die Eltern gerade nicht da sind oder dass sie bestenfalls also nicht reinkommen können. Ja, also das war auch Teil der Spannung, muss man dazu sagen. Irgendwie hat man ja auch was Verbotenes getan und gleichzeitig auch irgendwie was total Spannendes. Aber spätestens natürlich, als ich ausgezogen bin, war dann, glaube ich, der Reiz weg. Und bei dir, wie war das bei dir? Hast du überhaupt jemals, also hat Pornografie bei dir überhaupt jemals so einen Stellenwert gehabt?
Ich weiß nicht, wie ich diese Frage sagen. Ja, natürlich. Für mich hat die der Reiz, glaube ich, mit dem Umzug nach Köln, weil ich bin ja 80 geworden, bin nach Köln gezogen, hatte ich meine eigene Videothekenkarte, damals gab es noch viele Videotheken und dann habe ich mir auch keine Scheu mehr gehabt, irgendwelche Videos, damals auch noch teilweise wirklich auf VHS auszuleihen. Und fällt mir übrigens ein von Bellamy, kennst du noch Bellamy, diese tschechischen Produktionen, da gab es nämlich auch, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt, weil ein Freund von mir hat lange im Brunos gearbeitet, in diesem schwulen Sexshop in Köln und es gibt ja von Bellamy, gab es früher mal zwei Varianten. Die FSK 18-Version, die FSK 16-Version. Also exakt selbe Film, aber mit rausgeschnitten, nicht rausgeschnittenen Szenen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Gar nicht. Also was ich gerade total interessant finde, ich bin nie in die Videothek gegangen und habe mir ein Porno ausgeliehen, weil ich mir das nicht getraut habe. Also ich hätte es längst machen können, hab's aber nicht. Deswegen das Internet war schon irgendwie wichtig. Save your life.
Nee, ich war mir ganz selbstbewusst auch damals zu dem Markus schon einfach da. Wir hatten diese Schniepel-Varianten. Es gab ja unterschiedliche Varianten der Videotheken. Hier in Köln, wo wir immer waren, die Stammbibliothek war ja die, ich nehme mir ein Schniepel, also so ein Zahlenschniepel von der Videokassette weg und gebe den Schniepel an der, ja, ich weiß, das Wort passt jetzt nicht so gut, den Zettel an der Theke ab und dann holt ihr das Video raus. Das war bei uns so. Es gab ja manche, muss man auch die Hüllen mitnehmen. Ja. Aber ich weiß noch, in der Hochzeit der Videotheken war ich, glaube ich, in Köln 5 oder 6 Videotheken angemeldet, weil man, also es geht nicht immer nur Pornografie, aber es gab in jeder Videothek ja andere Filme und teilweise waren da welche ausgeliehen, welche nicht und deshalb musste man, und ich habe ja damals mitten am Rudolfplatz gewohnt, das heißt, es waren sehr viele Videotheken um mich herum, sodass ich in sehr vielen Videotheken Mitglied war. Und die Verlogenheit wurde mir natürlich bewusst, weil ich später nochmal, als ich nochmal in Thüringen zurück bin, aufs Dorf und dann halt über 18 war, das erste Mal in Videotheken. Da gab es echt noch Videotheken, krass. Ja, Streaming gibt es jetzt gerade mal 10 Jahre stabil, ne? Und das durchaus ja auch schwule Pornos dann bei uns in der Kleinstadt ganz normal in der Videothek gab, wo ich immer dachte, ey, wo seid ihr alle? Weißt ihr, leitet ihr euch die Pornos aus, wichst euch zu Hause ein und in der Öffentlichkeit tretet ihr quasi nicht auf und tut so, als wäre nicht existent. Das hat mich damals schon schockiert, als ich jetzt um die 20 war. Dass also die Auswahl in der Kleinstadt an homosexuellen Pornos doch ja mannigfaltiger war, als man dachte.
Generell, die Auswahl der Videothek hat eigentlich besser wiedergespiegelt, was in der Gesellschaft so passiert.
Aber ich triffe die ganze Zeit ab, weil ich eigentlich finde, ich habe viel spannendere Videotheksgeschichten zu erzählen. Wir müssen das nochmal extra machen. Ich habe so lustige Videothekengeschichten.
Ja, aber das ist nicht das Wort.
Ja, das stimmt.
Follow the rules. Ja, fällt dir noch was ein zu Porno?
Warte, ich muss das kurz überlegen. Es war natürlich, also wenn man irgendwas hatte, das Wort Porno ist halt so, weil Pornos und Masturbationsvorlagen ja nochmal unterschiedliche Sachen sein können. Aber ich finde natürlich, wenn ich an meine Jugend erinnere, dass natürlich sowas, also Sachen, die einen erregt haben, sehr viel langlebiger waren, als es heute ist. Also wenn ich zurückdenke, was einen da so heiß gemacht hat, war das sehr langlebiger, als es heute ist. Also du musst ja mit deinem Quellenkatalog ja ein halbes Jahr leben, da kam ja nur alles halbe Jahr raus.
Ja, man konnte auch nicht die Seite einfach rausreißen, weil das wäre aufgefallen.
Und eben natürlich für mich als Teenager oder noch vor Teenager, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, natürlich das Magazin da im Osten ja sehr anregend war, obwohl da ja keine expliziten Darstellungen zu sehen waren. Nee, also die Schwelle der Erregung lag sehr tief in unserer Jugend, glaube ich, im Gegensatz zu heute. Also ich mir vorstelle, ich wäre heute nochmal 11, 12, 13 Jahre alt und hätte ein Smartphone, dann sehe ich meine Welt ja ganz anders aus.
Wobei das vielleicht auch nur so ein Klischee ist.
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Erregungsschwelle trotzdem sehr niedrig ist, aber der Zugriff natürlich darauf ist viel, viel höher. Also man kann es schneller beschleunigen. Bei uns war vielleicht, also die Erregungsschwelle fängt vielleicht genau am gleichen Punkt an, aber bei uns hörte sie halt, also die war begrenzt. Und während man hier ja unendlich einsteigen kann, also teilweise auch in Untiefen, wo glaube ich, viele Leute, die da jetzt keinen Gesprächspartner oder eine Partnerin dazu haben, schnell mal auch ein bisschen verstörter rauskämen. Ne? Und das sind ja auch die Gespräche, die man ja hat. Und dass also Jugendlichen einfach viel, viel früher und besser eigentlich beigebracht werden müsste, dass das, was dort in so einem Porno passiert, dass das selten mit dem zu tun hat, wie es in der Realität stattfindet. Ich schmunzel schon, weil es ist sehr weit weg von der Realität häufig. Ich habe letztens auf TikTok habe ich noch irgendwie so einen Comedian auch gesehen, wo der dann erzählte, dass er irgendwie dachte, ja, jetzt nimmt der Mann Porno zusammen mit seiner Freundin auf. Und dann hat er sich das angeguckt und war entsetzt, weil er dachte irgendwie, er ist irgendwie voll der hübsche Hengst und das würde alles total ästhetisch und schön aussehen. Er sagte, musste das Video sofort löschen, weil nichts daran war ästhetisch. Er sagte einfach nur noch, er war ein schnaufender Haufen.
Das finde ich gut. Was ich mir kurz noch überlegen, was dazu einfällt. Ich versuche den Bezug zu heute, beziehungsweise den Ostbezug noch herzustellen, weil den haben wir irgendwie ein bisschen gekriegt, aber ich frage mich, ob eben diese ob diese offene Verfügbarkeit von Pornografie, wie du sie beschreibst, die kenne ich ja auch, also dass irgendwo Kassetten rumlagen oder das Magazin rumlag oder das ist nicht so eng gesehen worden, nicht so verkrampft, ob das eine Ostauswirkung ist. Also quasi, dass die Ossis eh schon, wie man das Klischee sagt, frei in der Sexualität waren. Und dann kommt die Welle der Pornografie, des Orion-Versands, Beate Use dazu. Und dass das dann die Lockerheit einfach weiter übernommen hat. Deshalb wir dann relativ easy Zugriff dazu hatten. Oder ob das mit dem Osten gar nichts zu tun hat.
Ja, für mich war eben, ich glaube, diese Verbindung zwischen also Porno und Videothek, das ist so eher eine Wendegeschichte. Obwohl es natürlich Videotheken in der BRD gab, gar keine Frage. Du erinnerst dich vielleicht noch, wir hatten mal das Wort Solarium. Mhm. Und das war ja auch so dieses, das auf einmal, also überall, ne? Also das nicht nur ein Großstadtphänomen, sondern überall gab es halt also diesen Brutzler. Und so habe ich den Eindruck, dass eben auch Pornografie selbst ins kleinste Dorf irgendwie hineinkam. Und dass das schon nochmal einen Unterschied gemacht hat. Und zusätzlich auch trotzdem ja so eine Art amerikanisch-westliche Welt dort ja auch dargestellt wird. Also, dass möglicherweise die Leute auch auf die Pornos geguckt haben und so ein bisschen wie wir damals auf Westwerbung. Also, dass das irgendwie alles ganz anders aussieht, als man sich das so in dem eigenen Heim vorstellen würde. Mhm. Oder weil man vielleicht noch gar nicht in so einem Hotel war, das so aussah. Also, dass man damit tatsächlich eine andere Welt entdeckt hat und vielleicht auch komisch fand. Also das wäre, also ich kann mir das sogar als ein richtig geiles Thema noch für unseren Podcast vorstellen. Also
wenn man im Westen Handwerker ruft, dann kommt der viel zu früh sofort, wenn man anruft. Man muss nicht lange warten.
Ja, überhaupt diese Fantasie gerade mit dem Handwerker. Also ist das eine Fantasie, die im Osten als solche überhaupt im Kopf wäre? Also dass jemand als Dienstleistung dahin kommt und dann so, oh, das finde ich aber total heiß.
Ja, oder Pizzabote. Man muss... Ich glaube, gab es in der DDR Essenslieferdienste? Nee, sowas war unüblich. Aber Essen auf Rädern wahrscheinlich für Ältere oder was, ne?
Essen auf Rädern, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das noch für ein Porno reicht, für eine Fantasie.
Ah, es ist alles, wir wollen hier kein Age-Shaming machen. Und, ja, schönes Wort, finde ich spannend. Mir fallen viele Sachen ein, die ich hier nicht erzähle. Die erzähle ich dir später. Und, ja, meine Familie hört zu. Die Hälfte der Geschichten betrifft meine Familie. Ich sag dazu nur eins. Ich abschließende Geschichte, was das Thema vielleicht umrahmt.
Ich hatte so gehofft, dass du deine Familie hiermit verstören wirst. Nein.
Meine ganze Jugend, also man muss sich vorstellen, es kommt gleich eine Geschichte, deshalb ist es, wir sind im, deshalb passt es ganz gut. Wir sind in einem Plattenbau aufgewachsen, wo ich noch das Zimmer für meinen Bruder, der bei der Armee war, ab und zu freiräumen müsste, wenn er zu Besuch kam. Ich habe ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, meine Schwester hat das andere Zimmer bewohnt und meine Eltern das Schlafzimmer bei uns, weil wir also teilweise normalerweise 5, manchmal auch 6 Menschen in dieser 70 Quadratmeter Plattenbauwohnung. Es gab nur ein einziges abschließbares Zimmer und das war das fensterlose Badezimmer mit 2x2 Metern, wo eine Waschmaschine drin stand. Das ist das, die Privatheit meiner Kindheit und Jugend. Wenn ich mal alleine sein wollte, blieb mir nur dieser Raum. Das umrahmt die ganze Geschichte meiner Kindheit. Aber es ist nochmal ein ganz anderes. Intimität in der Kindheit und Jugend finde ich nochmal eine ganz andere, wäre nochmal ein schönes neues Wort oder Thema. Möchtest du noch was loswerden, Alex? Möchtest du jemanden nachhaltig verstören durch deine Erlebnisse im Osten mit Pornografie?
Ich würde gerne die Frage einfach an unsere HörerInnen stellen, ob sie vielleicht Bock hätten auf das Thema irgendwie Pornografie im Osten. Also weil ich habe so das Gefühl, da kann man, glaube ich, eine richtig gute Sache recherchieren und dass es dann noch so ein paar Facetten gibt. Das fällt mir jetzt gerade so ein, je mehr wir darüber reden. Also wenn ihr Bock drauf habt, dann schickt uns eine Audionachricht oder eine kurze Message oder demjenigen, der es recherchieren soll, zum Beispiel auf Twitter, da sind wir ja auch zwei einzelne Personen.
Sachen gibt.
Ja, ansonsten, ich glaube, ich bin jetzt erstmal alles an Assoziationen losgeworden zum Thema Porno.
Ja, wenn ihr einen Kommentar habt, wenn ihr etwas älter seid als wir vielleicht und das miterlebt habt, die ersten Videotheken im Osten und schon erwachsen wart, erzählt doch mal, ob es einen großen Unterschied zu vorher gab oder wie sich das alles so verhalten hat. Wir sind da noch zu jung für, Alex.
Aber vielleicht gibt es ja auch nochmal Geschichten mit Eltern oder Großeltern, so wie bei mir. Die sind natürlich genauso spannend. Super, dann ab jetzt wieder FSK 0. Die Kinder dürfen wieder zuhören.
Das Thema. Und hier ist es auch schon. Und es ist wieder mal, das sage ich ja irgendwie oft, man steigt ein und denkt, ich mache ganz kurz was drüber und dann kommt so ein riesen Moloch und es hört nicht mehr auf. Und deshalb habe ich mich auf einen ganz kleinen Fokus beschränkt. Und wir reden halt nicht über die Nationale Volksarmee der DDR, wir reden nicht über Krieg, wir reden nicht über das Militär, sondern wir reden allein über die Wehrpflicht in der DDR.
Sehr schön.
Ich bin auf zwei Sachen drauf gekommen, weil im Moment wird ja wieder dieses Wehrpflichtthema durch die Medien geritten, durch die Politik. Es gibt ja tatsächlich wieder Politiker, die sagen, wir brauchen wieder die Wehrpflicht. Wenn man Umfragen lauscht auf zwielichtigen Formaten wie rtl.de, steht dann auf einmal 80% der älteren Leute wünschen sich die Wehrpflicht für junge Leute wieder. Und da denke ich, muss man doch dazu eigentlich mal, was machen wir jetzt eigentlich früher, warum wollen wir das eigentlich wirklich zurück? Aber bevor ich anfange, warst du Wehrdienstleistender?
Nein, ich war Zivildienstleistender, das heißt, ich habe den Kriegsdienst verweigert.
Also Wehrersatzdienstleister. Was hast du gemacht? Darf ich das fragen? Weiß ich gar nicht.
Ich habe zuerst in einer Reha-Klinik für Kardiologie gearbeitet, also dort im Prinzip unterstützt, angefangen bei Leute nach oben, nach unten bringen und zu ihren Therapieplätzen. Herz, ne?
Alles, was mit Herz zu tun hat.
Das ist genau alles mit Herz und Herzkreislauf. Wobei die Klinik auch Orthopädie hatte, aber ich habe mich hauptsächlich sozusagen auf die Herzleute konzentriert. Ich durfte auch sowas wie die Leute aufnehmen, weil das alles auch ein bisschen auch wie ein Hotel war, sodass man also erstmal Blutdruck gemessen hat und die ganzen Geschichten, aber eben dann auch den Leuten das schöne Zimmer erklärt hat. Und vielleicht kurz dazu, ich habe es super gerne gemacht, weil in einer Reha, gerade Herzreha, ist es so, dass man sehr schnell sieht, wie Leute fast irgendwie erschöpft und kaputt nach so einer OP zum Beispiel ankommen und 2 bis 3 Wochen später wie das blühende Leben rauskommen. Das macht, gibt einem auch was.
Direkt in die nächste
Bibliothek.
Und dann
bin ich, ja, aber ich bin dort nicht komplett geblieben, sondern eine Oberärztin wurde dann die Chefin eines Altersheims, eines und Pflegeheims. Und die hat ganz schön gekämpft, dass sie mich dorthin holt, obwohl ich nie in der Alterspflege landen wollte und bin es dann am Ende dann doch geworden. Aber eine Zeit, die mich bis heute sehr, sehr stark geprägt hat.
Zum Thema stark geprägt, hör mir gleich was. Denn Wehrersatzdienst gab es in der DDR nämlich gar nicht. Wusstest du das, dass man immer zur NVA musste, wenn man männlich war und über 18?
Ich hatte das ungefähr so im Kopf, aber hättest du mich gefragt, hätte ich gedacht, vielleicht gab es ja doch irgendwie so eine Ausnahme.
Es gibt eine ganz kleine Ausnahme. Es gab nämlich zwei Ausnahmen. Erstens, es gab 150 Leute etwa in der DDR, die wirklich so verweigert haben, dass sie nicht hingegangen sind, dafür ins Gefängnis gegangen sind. Das war bis 1985, hatten also Leute wirklich, die sich komplett verweigert haben, abgehauen sind, dann wirklich in Haft genommen. Es gab auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar der Dienst ohne Waffe. Und das waren die sogenannten Bausoldaten. Hast du davon schon mal was gehört?
Nee.
Genau. Und deshalb reden wir auch gar nicht drüber, weil das ein ganz eigenes Kapitel ist, was total spannend ist, auch was persönlich mit mir zu tun hat. Und das aber, wie gesagt, in diesem Moloch-Thema ein so großes Unterthema ist, dass wir über Bausoldaten später nochmal sprechen. Also vergiss, was du gehört hast. Es gab nämlich innerhalb der NVA eine Abteilung, wo du quasi den Dienst einer Waffe verweigern konntest aus Glaubensgründen und deshalb alles machen musstest, aber eben ohne Gewehr. Aber die waren nochmal ganz speziell organisiert und teilweise auch anders angesehen in den Riegen der NVA, sodass das eine ganz eigene Story wird. Kann man eine Stunde drüber unterhalten, machen wir später. Genau, deshalb allgemeine Wehrpflicht einfach in der NVA, 18 Monate. Jeder Männliche ab 18 musste 18 Monate zum Wehrdienst. Es hieß immer, dass man, wenn man studieren wollte, mindestens 3 Jahre machen musste, sich freiwillig verpflichten zum Unteroffizierslaufbahn. Und dann hat man quasi so eine Art Freibrief, später auch das Studium zu beginnen. Was das System der Wehrpflicht in der DDR ganz spannend gemacht hat, fand ich, dass die Leute unterschiedlich alt waren beim Einziehen. Das heißt, die meisten Abiturienten, es gab ja 12 Jahre Abitur in der DDR, wurden halt mit 18 direkt eingezogen nach der Schule, während die meisten Gesellen und die nicht eine akademische Laufbahn anstrebten, meistens so mit 25, 26 erst eingezogen wurden, nachdem sie ihren Facharbeiter gemacht haben. Also es gab da schon Altersunterschied beim Einziehen, was ich mir interessant vorstelle, wie das so in der Kaserne funktioniert hat, wenn quasi dann teilweise jüngeren, älteren Befehle geben sollten. Wenn nämlich die 18-Jährigen sich für 3 Jahre verpflichtet haben, direkt diesen Unteroffizierslaufbahn gemacht haben. Genau. Und ich bin zu einer zweiten Sache noch auf dieses Thema gestoßen, weil ich mich wieder erinnerte, weil ich mir letztens mit meinem Vater gesprochen habe, der ja Sportlehrer war und ich als Kind ja mit so Stahlhandgranaten geworfen habe. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, die halt in der Tonnelle rumlagen. Und das war eben ganz normal in der DDR, weil man schon quasi mit frühester Jugend, ich habe ab 14 gab es und ab der 8. Klasse gab es so Wehrübungen schon oder es wurden eben anstatt Schlag bei Weitwurf auch diese Handgranaten, Standard-Handgranaten-Weitwurf gemacht, um die Jugendlichen halt schon an den Militärdienst zu gewöhnen und schon mal einzubläuen, das sozialistische Vaterland zu verteidigen. Genau, deshalb habe ich das Thema auch mitgebracht. Und hast du eine Frage bisher?
Nee, also ich bin hellhörig und sehr gespannt auf das, was kommt.
Genau, und es ist eigentlich Wehrpflicht. Total langweiliges Thema, habe ich dann festgestellt, wenn man sich nur auf die Zeit bezieht, was bedeutet Wehrpflicht. Und deshalb habe ich mal jemanden gefragt, der bei der NVA gedient hat, und zwar bis kurz vor die Wende, wie das eigentlich so war. Diese ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe mit, wie war das eigentlich das wirkliche Leben in der Kaserne? Wie war das mit den 3 Jahren Militärverpflichtung? Wie ist das, wenn man da ankommt? Würde man es heute nochmal machen? Wie ist so das Klima gewesen in der Armee? Hatte man zu Russen Kontakt oder nicht? Genau. Und das ja mal alle lustig machen. Ich habe es letztens wieder gehört, dass ich meine komplette Familie für diesen Podcast gebrauchen würde und immer nur mit meiner Familie rede, habe ich auch das diesmal wieder gemacht und habe einfach meinen Halbbruder angerufen, der bis August 89 bei der NVA war und mit ihm mal eine Viertelstunde gequatscht. Wie war das eigentlich damals? Und möchtest du das mal anhören mit mir und danach vielleicht was dazu sagen?
Ja, klar.
Dann machen wir das jetzt mal. Also jetzt alle mein Gespräch mit Tom, meinem Bruder, der jetzt auch in Köln wohnt, deshalb war es total easy.
Na gut.
Hallo Tom.
Hallo Danny.
Du bist ja mein Bruder. Offiziell Halbbruder. Das ist richtig, ne?
Muss ich das mal bestätigen?
Genau, bestätigen ich muss jetzt alles ja, okay. bestätigen. Okay. Und du warst ja bei der NVA. Und meine allererste Frage ist ja, wie war es denn so?
nicht schön. Ich sage immer, ich habe die besten Jahre meines Lebens verschwendet. Ich glaube, Armee ist ja nie schön. Also außer man ist ein totaler Fan von so Militärsachen. Das sind ja die wenigsten, glaube ich. Ich glaube, es wird ein bisschen schwierig, das zu erzählen, weil, ich habe ja auch im Vorgespräch schon gesagt, man neigt ja dazu, sich immer an die guten Sachen zu erinnern und die schlechten zu verdrängen. Mhm. Deswegen, ich befürchte mal, das könnte im Laufe dieses Gesprächs auch passieren zwischendurch.
Was ist denn deine schönste Erinnerung an die NVA? Wenn ihr zurückblickt und sagst, das da erinnere ich mich gern zurück.
Der Schluss, ohne Quatsch jetzt, ja. Ich meine, ich glaube, also so schöne Sachen, dass man sagt, ich erinnere mich gern zurück, gibt es eigentlich wenig. Also schon der Weg aus dem Tor am 25. August 1989.
Ach, das Datum, weiß ich auch das Datum noch. Ja, genau, das Datum kenne ich noch. Und was war die schlimmste Erinnerung, die man erzählen kann?
Die schlimmste Erinnerung war eigentlich, so, das ist auch eher so eine Sache, die sich die ganze Zeit gezogen hat. Du bist ja, das ist quasi, ist das ja wie ein kleines, also, klingt jetzt ein bisschen dramatisch, aber wie ein kleines Gefängnis. Ne? Mhm. Also du hast jemanden, der 24 Stunden am Tag sagt, wo du hingehen darfst, wo du nicht hingehen darfst, was du machen darfst, nicht machen darfst. Du hast keine freie Wahl sozusagen, wo du dich aufhältst, was du hörst, liest und sonst was machst. Also das war, glaube ich, so, das war die schlimmste, die ganze Gesamterfahrung. Die schlimmste, mal kurz konkret, war der Anfang. Also wenn du da hinkommst und bist eigentlich bis 18 und irgendwie total gut drauf und kommst gerade noch aus den Sommerferien von der EOS damals noch, also heute war der Gymnasium, sagen, und dann plötzlich, ja, wie gesagt, dann geht plötzlich so ein Tagesablauf los, wo nur noch geschrien wird und alles im Laufschritt gemacht wird und irgendwie, ja, alle gleich aussehen und so. Das ist schon nicht so schön gewesen.
Ich wollte gerne mit dir sprechen, weil ich habe so meine Folgenidee, heißt, ich erzähle mal was über die Wehrpflicht in der DDR und nach der Wende. Aber das ist natürlich alles sehr theoretisch und deshalb dachte ich, frage ich dich mal zu ganz praktischen Sachen, wie das in der Realität dann eben auch wirklich war. Und meine erste Frage wäre, es hieß ja immer, oder man liest ja immer, dass 18 Monate Pflichtdienst war, aber wenn du studieren wolltest, musstest du ja 3 Jahre gehen. Und du warst ja auch 3 Jahre, richtig?
Ja. Ja.
Wie hat man das mitgekriegt? Also kam jemand in die Schule und gesagt, du musst 3 Jahre? War das Voraussetzung? War das Buschfunk? Oder wie funktionierte sowas, dass man sowas mitgekriegt hat? Also war das, wie war das?
Naja, das war so eine Mischung aus subtilem Druck und Gehirnwäsche. Ne? Also man war ja also zumindest ich war ja nun auch kein Oppositioneller. Und dann war das so, du bist ja quasi so aufgewachsen mit diesem... Mit diesen Sachen, du kannst nicht offen widersprechen, ne? Also du kannst schon, aber dann hat das irgendwelche Konsequenzen. Und bei uns hätte die Konsequenz ja unter Umständen, die hießen, du kriegst nicht den Studienplatz, den du möchtest, oder du, ja. Das war eigentlich so das war einfach, ich glaube, dann wird ja Buschfunk sagen, wenn du aus den Möglichkeiten wählen soll, wie du ja gerade gesagt hast, ist es eher Buschfunk gewesen. Und das wurde dann ja immer so, also das wurde dir auch in Gesprächen gesagt, ne? Also dieser Versuch, dich für 3 Jahre zur NVA zu bekommen, das wurde ja in der Schule in der Regel erledigt und dann noch im Kreis, wie ist das, Kreiswehrersatzamt heißt das heute, da jedenfalls bei der Militärstellung hin musste. Und da hieß es doch immer, ja, man müsste schon einen gefestigten Klassenstandpunkt haben, wenn man da irgendwie, ne, weiterkommen will. Und nun kamen wir ja auch noch aus einer Akademikerfamilie, das darf man ja auch nicht vergessen. Also war kein Arbeiter- und Bauernkind, das war schon mal ein großer Nachteil, ne? Also hast du schon mal eingeschränkte Wahlmöglichkeiten. Also es war so subtiler Druck und Gehirnwäsche, eine gute Mischung daraus.
Und das hat denn die NVA in der Schule selber gemacht? Oder also es gab jetzt, wie du sagst, ich habe immer mir vorgestellt, früher, da gab es so einen Plan, da hieß, wenn du studieren willst, 3 Jahre, das musst du mit 18 Monaten machen, dann wirst du eingezogen. Also das gab es nicht, das war dann eher...
Nee, also das ist, glaube ich, nie so ausgesprochen worden. Es hat niemand gesagt, du darfst nicht studieren, wenn du nicht 3 Jahre zur Armee gehst. Ne? Das, also mir zumindest nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Sondern das war eher so, ja, ständig, ne? Also, oder andersrum, es war ja auch so, es gab ja welche, die durchaus gesagt haben, ich mache nur 1,5. Ne? Also mein Grundwehrdienst. Und da hat man ja gemerkt, wie die dann behandelt wurden. Ne? Da, ich meine, ganz, wenn man mal ganz fair ist, muss man am Ende sagen, haben die alle ihre Wunschstudienplätze gekriegt. Ne? Mehr oder weniger. Oder sogar noch irgendwie ganz tolle Sachen gemacht, die sie gar nicht vorhatten, also die sie zumindest nicht offiziell vorhatten. Aber das war eben nicht abzusehen, ne? Sondern erstmal war das so, es gesagt, ja, also dann wird das höchstens eine, keine Ahnung, ja, dann kannst du eben deine Wunschfächer nicht machen, wenn du Lehrer werden wolltest. Oder Medizin rückt in ganz weite Ferne oder ne, irgendwie so. Aber wie gesagt, das ist auch ja ein paar Jährchen her, aber soweit ich weiß, also es ist niemand aus der Armee in die Schule gekommen, hat da irgendwie propagiert, aber man hat ja so Tage der offenen Tür gehabt und dann ist man dann auch dahin marschiert und hat da irgendwie, ne, so mit 16, 17 ging das los. Und natürlich war es dann auch so, dass immer noch dargestellt wurde, wie toll das mit 3 Jahren ist, was man alles machen kann, was man mit 18 Monaten nicht machen kann. Ne? Also es war ja auch eine Frage der Verwendung dann wenn du dann bei der Armee warst. Und dann haben sie natürlich mit spannenden Jobs gelockt, ja, und haben gesagt, ja, also 1,5 Jahre ist halt so, dass man musst irgendwas machen und bei 3 Jahren kannst du dir aussuchen, was du machst. Ne? Das war nachher auch nicht ganz wahr, aber egal.
Ich habe gelesen in meiner Recherche, dass ja meistens die Abiturienten mit 18, also 12 Jahre Schule und dann direkt eingezogen worden sind und Leute, wenn du so Facharbeiter gelernt hast, die meistens älter waren, so 25, 26 durchaus. War das bei euch auch so? Und wie war das denn mit dem Altersgefälle bei Rekruten dann?
Also das Altersgefälle, ja, das passt so ungefähr, was du erzählst. Man hat oft Leute so ein bisschen, also Ich glaube nicht mehr, dass es Schikane war, sondern hat einfach gesagt, na gut, wenn die sowieso eine Lehre gemacht haben, immer den sehr, also quasi jeden Tag zur Arbeit gehen, immer dasselbe machen, jetzt mal so salopp gesagt, dann ist ja auch egal, wann die da mal rausgehen. Ne? Und ich glaube, das waren so zum einen erfolgswirtschaftliche Erfordernisse, wann können wir in der Firma 2, 3 Leute entbehren und wann brauchen wir dringend Rekruten, weil nicht genug so kommen, ne? Irgendwie. Ich denke, dass das der Hintergrund war. Und es ist schon vorgekommen, dass da Leute. Also ich treffe mich ja jetzt noch mit so einem harten Kern von Ex-Kameraden einmal im Jahr. Und da ist das Gefälle von Mitte 50, also ich, also mit 18 eingezogen, bis zu Anfang 60-Jährigen, also 6, 7 Jahre später. Ne? Kannst du mal rechnen, so 25, 26 Jahre, das passt ungefähr, so wie du das da gelesen hast.
Und vom Gefühl, also war das dann im Alltag, hat man die Altersunterschiede dann auch gemerkt oder hat sich das so versendet, weil im Prinzip alles unter Drill stand?
Naja, das Kuriose war, dass du es gab ja bei den, wenn du 36 Monate gegangen bist, gab es ja 2 Verwendungen. Du konntest ja als Spezialist eingesetzt werden oder als niedrigschwelliger Vorgesetzter. Also es gab ja durchaus zum Beispiel Gruppenführer für diese 3 Jahre. Und das war dann schon kurios und das hat auch sehr viel Spannung geführt, wenn dann plötzlich ein 18-Jähriger stand und hat einem 25-Jährigen Befehl gegeben, die Hacken zusammenzuknallen, ihn zu grüßen auf der Regimentstraße, ja, oder gesagt, nein, sie kriegen jetzt keinen Ausgang, weil, ne, das hat schon, also das hat schon so ganz schön Knatsch geführt, da teilweise, ja. Also jetzt, ich sag mal, im täglichen Umgang miteinander nicht, ne, also man hat sich dann verbrüdert und das war alles okay, aber sobald es eben offiziell wurde, ne, sobald eben mit 18, 19 zu einem sagen musstest, hier mal stillstanden und rechts um und so, da hat er gesagt, was bist du denn jetzt von mir, ja.
Und ich habe gelesen, dass es durchaus Usus war und Absicht, dass man die Kinder quasi dann, Rekruten möglichst weit weg von der Heimat eingesetzt hat, was in der DDR nicht weit weg war, weil die war nicht so groß, aber war das bei dir auch so? Warst du auch extra weit weg?
Ja, also ich bin in der Ostsee am Anfang gewesen. Also ich hab nachher Glück gehabt, ich war dann in der Nähe, aber zur Grundausbildung bin ich noch an die Ostsee gekommen. Also das war ja fast maximal weit weg. Und man darf sich da nicht täuschen, die DDR war zwar nicht so groß, aber ja, verkehrstechnisch, Infrastruktur ist auch nicht so gut ausgebaut. Also eine Fahrt von Zingst, wo ich war, bis Erfurt oder Sondershausen, wo wir dann herkommen, das waren ja schon mal eine 8 Stunden oder 9, ja. Das war nicht wie heute, wo du in den ICE steigst und fährst durch oder steigst einmal um, sondern das war dann mit 4-mal umsteigen, irgendwo in den wildesten Vorortbahnhöfen und so, ja, dass das gemacht wurde. Es gibt ja auch Theorien dazu, wenn das, also ich weiß nicht, ob das ja auch recherchiert hast oder gelesen hast. Also die eine war, dass man nicht wollte, dass die Leute da zu jemanden dir sollte praktisch schon ein bisschen die Basis entzogen werden, falls du einfach stiften gehst. Ne? Mhm. Das war natürlich einfacher, bei Oma Anna unterzukommen, als in irgendeinem Fischerdorf, wo du keinen kennst. Und das zweite, da ging es, glaube ich, auch ein bisschen um, man hat uns ja immer erzählt, wenn der Klassenfeind kommt, dann kommt er am Freitagabend und greift uns an und überfällt uns. Und das hat ja dazu geführt, dass immer 80% der Belegschaft drinnen bleiben mussten. Und das ist natürlich leichter, wenn du weit weg wohnst, als wenn du sozusagen, also das Heimweh und das nach Hause wollen, mal schnell ist natürlich größer, wenn du um die Ecke wohnst. Ne? Das waren, glaube ich, die beiden Beweggründe dahinter, die ich so mit ausgemacht habe.
Und ihr durftet damals ja nicht so oft nach Hause, wie man heute die Bundeswehrsoldaten fahren sieht, ne?
Genau. Also wir hatten. Es gab Ausgänge, die konntest du einmal eine Woche beantragen, der aber aus gerade diskutierten Gründen nichts genutzt hat. Und ansonsten hast du, jetzt müsste ich lügen, das ist ja so lange her, ich glaube, du hast 2-mal EU, also Erholungsurlaub bekommen und dann gab es Kurzurlaube. Die wurden dann meistens so, also entweder einfach so oder zu Anlässen. Ich weiß, unser gemeinsamer Bruder hat ja während dieser Zeit Jugendweihe gehabt. Dafür habe ich zum Beispiel einen Kurzurlaub gehabt, was auch schon dreist, weil er ging von Freitag bis Sonntagmorgen. Ne? Und das war natürlich dann sehr schwierig, da diesen ganzen Weg überhaupt zu machen. Da bin ich übrigens auch da gesucht worden nachher von der Militärpolizei, weil ich zu spät, ich bin durch eine Zugverspätung zu spät angekommen. Da ist dann wirklich bei uns zu Hause geklopft worden, ob ich dann noch wäre.
Ach echt?
Dann war ich sozusagen kurz davor, abgeführt zu werden. Ja.
Aber du warst schon unterwegs.
Ich war unterwegs, ja. Ich habe in Magdeburg, glaube ich, auf irgendeinem so finsteren Bahnhof da gestanden, nachts um 2. Kam dann nicht weg. Und Telefone und vor allen Dingen Handys gab es ja auch noch nicht. Ne? Also das heißt, du hattest auch keine Möglichkeit, irgendwo Bescheid zu sagen.
In unserer Familie zieht sich diese Geschichte, dass irgendjemand immer irgendwie auf verlassenen Bahnhöfen rumgestanden hat, weil irgendein Zug nicht kam. Ich fand von allen Familienmitgliedern solche Geschichten.
Das ist ein bisschen wie heute eigentlich, so ein Flashback manchmal. Ne?
Und hat denn jetzt die 3 Jahre dann dein sozialistisches Weltbild gefestigt oder ruiniert? Also wie war denn die Stimmung? Also wie war so der Alltag in der Armee als Rekrut?
Also wie war der Alltag? Also ich sag mal so, Militär ist ja, also vor allen Dingen Militär ohne richtigen Auftrag, weil mit ein Krieg war ja weit und breit nicht zu sehen bei uns, ne, Gott sei Dank, ist ja immer vergeudete Zeit. Und die versuchten natürlich das Militär dann so aus ihrer Sicht so sinnstiftend wie möglich zu füllen. Also ich glaube, ein großer Begriff, der sich durchzieht, ist Langeweile. Also ich habe jetzt von dem Drill und dem Rumgeschrei und dem Gerenne geredet, das war mehr so die Grundausbildung, die ersten 6 Monate in dieser Unteroffizierschule in Zings. Und dann, als ich in Erfurt war, war das eigentlich eher so, dass man sich ziemlich gelangweilt hat. Ne? Also es gab dann nicht mehr so diese Drillerei. Man hat immer drauf gewartet, dass irgend so ein Trainingseinsatz kommt, indem aus dem Bett gekippt wird irgendwann. Und ansonsten haben wir eigentlich eine relativ ruhige Kugel geschoben. Es wurden dann so Sachen gemacht wie, keine Ahnung, es gab dann so, wie hieß das, Vorbereitung der neuen Nutzungsperiode. Das war mal im Frühjahr und im Herbst. Da wurde immer gesagt, ja, die Technik muss auf Winter und Sommer umgestellt werden. Und da wurden dann so sinnvolle Sachen gemacht wie Panzerbatterien ausgebaut, die wiegen ja ein paar hundert Kilo oder ein paar zig Kilo zumindest. Und geladen und Ketten schwarz gemalt, damit die Fahrzeuge, die zwar selten gefahren sind, aber trotzdem hübsch aussahen. So ein Quatsch hat man da gemacht. Relativ viel Zeit ging für Wachen drauf. Man hat ja seine eigene Kaserne bewacht. Das war auch ziemlich unsinnig, weil das einfach in 12 Stunden 4 oder 5 mal 2 Stunden bei Wind und Wetter draußen rumstehen irgendwo völlig sinnlos und so einen Zaun hoch und runterlaufen war. Und schlafen war er auch nicht, weil er regelmäßig kontrolliert wurde. Wenn einer Langeweile hatte, ist der losmarschiert und hätte ich kontrolliert. Ja, das waren so die Sachen eigentlich, die man so gemacht hat. Und ansonsten war das ein Hort der Sauferei. Also ich glaube, ich kenne viele Leute, die da zum Alkoholiker geworden sind. Langeweile plus Frust, ne? Ja, war halt so. Viele haben es ja wieder gefangen danach, aber es war schon sehr. Also ich glaube, ich hätte noch nie 3 so benebelte Jahre wie da, ehrlich gesagt.
Und was, wie du sagst, fand ich mich ganz interessant. Letztes Jahr habe ich das ja erst mitgekriegt, dass du ja wirklich dich noch mit Leuten triffst aus der Zeit, damals es ja noch so eine feste Gruppe war. Wart ihr damals quasi zusammen untergebracht? Oder wo kanntet ihr euch? Und ist das Gute an der NVA, dass das so quasi Freundschaften ermöglicht? Oder was ist der Grund?
Naja, ich glaube, das ist das Gute an so, ich sage jetzt mal, Männerbünden, ja. Mhm. Also das ist genauso ja auch bei Polizisten oder Soldaten oder was es da noch alles gibt, Feuerwehrleuten, ne, und so. Ich glaube, wenn du einfach so lange auf einem, ja, also die Grundstory mit den Leuten, mit denen ich mich treffe, ist in der Tat, dass wir in einer Einheit waren, ja, eine Kompanie hieß das bei uns. Da haben wir alle rumgesessen. Und so kannten wir uns. Und dann ist das ja auch. Wir waren ja nicht 3 Jahre zusammen, ne? Sondern es gab ja erstmal gab es ja 2 unterschiedliche Dienstlaufzeiten und dann gab es ja nochmal diese Geschichte, man kam und ging ja immer, also so versetzt, ne? Also das im Grunde genommen sind da 10, 12 Jahrgänge, die aber in 3 Jahren zusammen gedient haben, sozusagen. Irgendwie immer mal mehr, mal weniger lange. Und ja, es schweißt schon zusammen. Viele kamen aus derselben, also wie gesagt, ich war in Erfurt, das war jetzt nicht so weit von zu Hause weg. Es sind noch 3 oder 4, die alle da gewohnt haben, dass man natürlich auch abends in diesen Ausgängen dann doch mal irgendwie zusammen ins, keine Ahnung, Druschbar gegangen und wie die Läden alle so hießen. Das hat sicher sehr geholfen. Und ansonsten, ja, man wohnt halt 24 Stunden aufeinander sozusagen. Also wir hatten so 4- und 6-Mann-Zimmer und die haben natürlich auch immer sehr gut zusammen, also oft sehr gut zusammen funktioniert. Außer es gab ja diese, ich weiß nicht, ob das auch nochmal ein Thema ist für dich, es gab ja diese, bei uns ist das EK-Bewegung, also dass die Älteren die Jüngeren schikaniert haben, ne? Worin die Schikane eher darin bestand, dass die immer die Zimmer sauber gemacht haben und Kaffee gekocht, das war jetzt auch nichts anderes als ein Praktikant heute in vielen Firmen, ja. Aber das war eben ja eigentlich, offiziell war es verboten und inoffiziell war es, glaube ich, gewollt, weil es ein super Disziplinar war. Also man hat sich gegenseitig diszipliniert, also aus Sicht der Armee, ne? Also sozusagen, die Vorgesetzten mussten ihren Job gar nicht machen, sondern es haben einfach die im dritten Jahr, haben die im ersten klein gehalten, sozusagen. Ja, so war das.
Und habt ihr denn mit der russischen Armee Kontakt gehabt eigentlich? Stößt man aufeinander?
Ja, also zum einen gab es regelmäßige Austausche, was auch sehr willkommen war, weil es war alles willkommen, aus dieser Kaserne mal rauszukommen, ja. Und dann waren zum Beispiel in Arnstadt, da gab es eine große russische Garnison, da sind wir ein paar Mal hingefahren, die waren bei uns. Und da ich ja recht flüssiger Zunge Russisch gesprochen habe, bin ich da fast immer mitgenommen worden. Einen gibt ja, der mehr als Druschbar und Strastwölze sagen kann. Und das war eigentlich ganz interessant. Und dann haben wir mit denen ja zusammen große Manöver gemacht. Also wir waren teilweise wochenlang, keine Ahnung, in der Letzlinger Heide da in Magdeburg. Das ist, glaube ich, heute immer noch ein Truppenübungsplatz, wenn ich das richtig weiß. oder in Zingst, da gab es auch so ein Riesen, die Sundwiesen, das war auch so ein Riesen Manövergebiet. Und da haben wir mit den Russen zusammen teilweise auch so, ne, also das sollte ja in einem Kriegsfall sozusagen ineinander spielen, das wurde da schon geübt. Ne? Also das
damit ja die NVA und russische Armee, war das irgendwie vergleichbar vom Aufbau? Also oder vom Alltagsleben her, oder würdest du sagen, das hat sich da schon merklich unterschieden, wenn ihr aufeinander getroffen seid?
Naja, wenn wir aufeinander getroffen sind, gar nicht so sehr. Aber wenn die nicht auf jemanden getroffen sind, also die Russen sind ja viel, die waren ja weit weg von zu Hause, ne? Die haben 2 Jahre Wehrpflicht gehabt. Das heißt, nochmal ein halbes Jahr länger, als bei uns schon das Minimum war. Die durften nur in Gruppen raus. Ne, also es war alles sehr, also viel durchgeregelter bei denen und auch viel mehr Schikane, glaube ich, und so. Also es sind noch ganz viele, haben versucht, da abzuhauen, haben sich dann auch, das weiß ich jetzt nicht aus meiner aktiven Zeit, aber ich habe so Bücher gelesen, dass die da teilweise auch bewaffnet ausgebrochen sind und dann sich den Weg freigeschossen haben, einfach weil denen alles besser, für die war selbst sterben besser als in dieser Kaserne zu verbringen. Ne? Also die verglichen mit uns hatten die doch mal ein Hundeleben, ne?
Wie kannst du denn, es gibt ja so verschiedene Ostalgiefilme, die sich die letzten 20 Jahre sehr geändert haben. Und es gab ja 2, 3 NVA-Filme dabei. Kannst du sowas gut gucken oder wie stehst du zu solchen?
Ja, doch. Also gerade dieser hieß ja nicht auch NVA mit dem Buck.
Genau.
Das hieß, glaube ich, sogar einfach so. Ne? Der war ja sogar noch relativ realistisch dargestellt. Ja, also so lief das ja. Da haben sie auch Leute schikaniert und anderen ging es gut und die haben dann da ihr Brot ausgepackt und so weiter. Ich kann mich jetzt nicht mehr in Einzelheiten erinnern, aber das war sogar relativ
realistisch. Da waren ja auch die sinnlosen Arbeiten dabei, die sich dieses Wandgemälde mal wieder übermalen.
Zum Beispiel, ja, sowas, das genau. An so viele Arten, ich weiß gar nicht, also ich kann sie gut gucken, ja. Ich denke da manchmal, was für ein Quatsch, ja, aber oder so war es eben nicht, aber ja, ich habe damit kein Problem. Und ich habe jetzt keine Traumata geweckt oder so damit.
Wie ist eigentlich das historisch? Weißt du das? Bist du jetzt quasi noch in der Akte der wehrfähigen Männer? Wurdest du noch eingezogen mit deiner NVA-Vergangenheit oder ist das aufgelöst? Hast du eine besondere Verpflichtung?
Nee, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wie Reservisten gezogen werden, ist ja irgendwie festgelegt. Und ich glaube, da sind 55-Jährige nicht mehr dabei. Ich glaube, das ist irgendwo mal vorher Schluss. Das war übrigens auch so ein Kapitel, weil du nach dem Alter gefragt hast. Im Osten wurden ja auch oft, also heute ist das ja so, halt bewirbt sind sich als Reservisten, in der Regel sind das Reserveoffiziersanwärter, die jetzt auch möchten, ja, die irgendwie dem Staat noch besonders dienen möchten und so. Bei uns war Reservistentum ja ein bisschen anders. Da kamen auch mal 35-Jährige oder End-30er plötzlich ein halbes Jahr in Reservedienst, ne? Wo natürlich dieser Abstand, Altersabstand und damit auch, sage ich mal, Erfahrungsgefälle natürlich noch größer war, ne? Und die sind auch ganz schön schikaniert worden teilweise. Das waren wirklich arme Schweine. Also jetzt nicht untereinander, sondern von oben runter. Ne? Also die, weiß nicht, keine Ahnung, von dem einen hat die Frau das zweite Kind gekriegt. Der war in Erfurt, kam irgendwo aus dem Vogtland und durfte nicht nach Hause fahren. Der ist dann einfach abgehauen, ne? Deswegen weiß ich das, weil er einfach plötzlich weg war. Aber den haben die offiziell zur Entbindung seines Kindes, also zur Geburt seines Kindes, nicht nach Hause fahren lassen. Ohne Sinn und Verstand. Das war ja nicht so, dass der Mann jetzt dringend gebraucht wurde, ja, oder irgendwie da unentbehrlich war, plötzlich.
Und einmal noch abschließend politisch eingeordnet als Armee, habt ihr denn auch politische Bildung der Zeit erfahren? Also war die NVA auch dazu, da euch jetzt quasi wirklich politisch zu festigen oder ist das alles hinten runtergefallen und der Sozialismus war nur das als Deckel halt obendrauf?
Ja, das kam sehr auf die Leute an. Es gab eine Parteistruktur, es gab einen Politoffizier, eine Parteistruktur, ne? Politische Bildung, es gab Unterricht dazu, also wir haben ja auch. Ich habe die Langeweile geschildert und das Kaskettenmalen und so. Es gab ja auch Unterricht. Ne? Das ging von Taktik, wie werfe ich mich richtig in den Dreck, wenn der reinkommt, bis zu politischer Bildung. Ne? Also Marx, Engels, Lenin und das große Ganze. Das war aus Sicht derer, ich konnte ihn ja nicht in die Köpfe gucken, weiß ich nicht, unsere Richter haben es abgesessen, ja, quasi. Wo die NVA schleichend politisch gebildet hat, war, dass sie da drin ja relativ gut den Medienkonsum bewachen konnten. Ne? Also sprich, ich habe dann wirklich 3 Jahre, außer wenn ich dann zu Hause war, wirklich kaum Westfernsehen zu Gesicht gekriegt oder mal so heimlich unter der Decke haben wir dann mal irgendwie Rias gehört, der war in Erfurt sehr gut zu empfangen. Aber das war halt, natürlich haben die dafür gesorgt, für so eine Atmosphäre, dass du fast immer ostberieselt worden bist mit Nachrichten und Fernsehsendern und so, ne? Weil du halt sehr überwacht warst ständig. Oder respektive, die natürlich keine Riesenantenne aufs Dach gestellt haben, damit man ARD und ZDF bekommt.
Und du warst ja kurz vor der Wende noch gedient. Hast du noch irgendwas mitgekriegt in der Zeit von den Umbrüchen, den Umwälzungen dann schon? Oder ist das in der Zeit noch aneinander vorbeigegangen?
Wir hatten, Also ich habe ganz direkt mitbekommen, wir sind 2 Monate früher nach Hause geschickt worden. Also jetzt nicht, weil Wende war oder schon abzusehen war, aber ich glaube, man hat dann schon versucht, sich so ein bisschen einzukratzen bei der Bevölkerung. Und da ging das, ich glaube, ein Jahr vor uns, ging das los. Früher war das so, wenn man studiert hat, ist man 2 Monate zu spät gekommen, ne? Weil man ja eisern von November bis November dienen musste und dann lief das Studium ja schon. Und ich glaube, ein Jahr vor uns ging das los, dass man dann sozusagen relativ, also so entlassen wurde, dass man zum Studium pünktlich war, ne? Also Ende August, also 2 Monate geschenkt bekam sozusagen. Das war das eine. Und das zweite war, dass wir ohne mehr drüber zu wissen, weil das wurde ja bei uns totgeschwiegen, diese riesen Demonstration, in erhöhte Alarmbereitschaft gesetzt wurden. Das heißt, standen immer 2 Mann Wache gestanden statt einer. Wahrscheinlich hatten die Angst, einer von Zaun steigt und Parolen ruft. Oder ich habe keine Ahnung, ja, was der Hintergrund war. Mal, ja. Aber ansonsten habe ich davon nichts gemerkt. Nee. Ich war dann noch ganz überrascht, als ich dann wieder nach Leipzig zum Studium gekommen bin, dann war das dann direkt, ne? Also ich hatte das ja vor der Tür des Wohnheims. Das war natürlich ein Schock für mich, dass was in der Zeit alles passiert war.
Letzte Frage. Würdest du nochmal zur Armee gehen?
Um Gottes Willen. Nein, ja, das ist eine schwierige Frage, ehrlich. Also jetzt, also wir reden immer über, wenn ich nochmal 18 wäre. Genau. Ne? Ich weiß nicht. Wir machen mal verschiedene Szenarien. Mhm. Das Szenario wie heute, ich müsste gar nichts machen, dann würde ich auf jeden Fall nicht gehen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich Zivildienst vorziehen würde, ehrlich gesagt. Ja. Oder ob ich dann nicht sagen würde, komm, ja, mach das irgendwie da. Ich meine, es gab ja diesen Großvaterspruch, der Armee macht einen zum Mann. Ja, ich meine, das ist vielleicht Käse, aber zumindest, man konnte in der Tat danach Schuhe putzen, einen Knopf annähen und ein Bett vernünftig machen. Das war es ja nicht. Das ist nichts, was einen unbedingt im Leben weiterbringt, ja. Aber irgendwie, es war jetzt auch nicht so furchtbar, ne? Also, dass man da so mitbekommen hat, also persönlichkeitsbildend sozusagen. Aber wie gesagt, von 18 bis 21, das waren quasi wirklich, das sind ja wirklich so die ziemlich die besten Jahre deines Lebens eigentlich. Und die habe ich da gelassen, ja. Das ist schon, das wurmt mich sehr. Also, nein, um die Antwort nochmal ganz kurz zu geben, würde ich nicht nochmal.
Ich danke dir für das Gespräch.
Gerne, lieber Danny.
Ja, das war's.
Ach, deine Familie ist so wunderbar. Obwohl er nur ein Halbbruder ist, er wirkt wie ein ganzer Bruder von dir.
Das sehen wir bei uns auch nicht so eng.
Humorvoll, intelligent, also das macht total Spaß, ihm zuzuhören. Der könnte glatt einen NVA-Podcast machen mit dir.
Sehr gut. Hast du was gelernt?
Ich habe sehr, sehr viel gelernt, aber auch natürlich schon mich quasi stoppen müssen, damit ich jetzt nicht irgendwie meine Gedanken weiter kreisen lasse und gar nicht mehr richtig zuhören kann. Vor allen Dingen, was die Frage zu heute natürlich angeht, weil da gibt es ja schon so einige Fragezeichen oder Gedanken, die man sich ja dazu auch macht, die du ja auch aufgemacht hast dann am Ende. Was war denn für dich das Überraschendste eigentlich in dem ganzen Interview?
Dass man, also ich hatte schon gedacht, als ich meinen Bruder angerufen habe, dass er härtere Geschichten drauf hat. Also vielleicht will er sie auch nicht erzählen oder es gab sie nicht. Also ich hatte nicht gedacht, dass das Resümee der NVA-Zeit pure Langeweile und Besäufnis ist. Weißt du? Mhm. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und ja, und ich habe festgestellt, ich habe mit meinem Bruder noch nie vorher über das Thema unterhalten. Das ist das erste Mal, obwohl wir uns sehr lange kennen, dass wir so darüber geredet haben, also im Podcast. Was nochmal ganz, also als Bruderbeziehung nochmal ganz interessant war, da nochmal so Sachen zu erfahren, die ich nicht kannte.
Was hat denn dein Urteil über die NVA gebildet, dass du glaubst, das wäre härter? Also wo kommt das her?
Armee an sich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, zur Armee zu gehen. Ich habe jetzt selber Zivildienst auch gemacht. Deshalb bin ich ja nach Köln gekommen, weil ich bei der AIDS-Hilfe in Köln mein Zivi gemacht habe. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist ja cool, ne? Ich bin ja dann Wohnung bezahlt, ein Jahr sicheren Job. Das war ein cooler Start hier. Möglicherweise, ich hatte es auch mein Leben versaut, weil ich danach nie was anderes gemacht habe. Genau, ich habe Armee an sich härter. Ich dachte, wenn ihr so von der Armee erzählt, gerade NVA und Russland und so, dass da viel härtere Sachen aufgefahren werden. Deshalb, genau, das war so mein Bild. Gewalt, Waffen, Schießen, Kollegialität, Ausgrenzung, durch den Schlamm robben, draußen sein, frieren, kratzige Uniform. So, das ist so mein Bild.
Aber das beantwortet schon meine Frage, was du auch mit härter verstehst. Ja. Ich bin nämlich bei härter gerade schon wieder so härter als was eigentlich, ne? Härter als die Wehrpflicht hier.
Du hängst halt noch im Pornografie-Thema einfach.
Nein, aber ich habe natürlich jetzt so gedacht, dass du möglicherweise härter meinst, irgendwie, dass da mehr Missbrauch stattgefunden hat. Also das, weißt du, so, also auf einer ganz anderen Ebene, aber nicht, dass es einfach keine schöne Zeit ist. Weil so habe ich natürlich Wehrpflicht auch immer gesehen. Also, als ich mich entscheiden sollte zwischen Zivi und Wehrpflicht, habe ich ganz klar auch Zivi gewollt. Zum einen auch, weil meine Opas, die waren beide bei der Armee, also haben dort auch gearbeitet. Das heißt also, die waren sehr, sehr lange dort und haben beide mir unabhängig, also sowohl die sowjetische als auch die NVA-Seite, haben mir beide gesagt, geh auf gar keinen Fall zum Militär. So. Also das ist nochmal interessant, dass mir zwei sozusagen Leute aus dem Militär das geraten und gesagt haben. Und ich habe auch aus sie gehört. Und gleichzeitig mochte ich einfach nicht dieses, wenn so Jungs unter sich waren, das mochte ich damals schon in der Schule nicht. Und ich habe mir vorgestellt, dass bei der Armee das nur noch schlimmer wird und dass ich da ziemlich drunter leiden werde. So nach Motto, gut beim Sport, aber schlecht bei so diesen Kumpelsachen. So
Ja, so ging es mir, glaube ich, auch. Das wäre auch eine Horrorvision. Ich kann mir auch nie vorstellen, ich habe immer mal die Frage, das kennst du ja wahrscheinlich auch, was wäre aus uns geworden, wenn die Mauer nicht gefallen wäre? Und da ist dieses Thema Armee gehen bei mir auch immer explizit nach der Schule, ja, bis heute die große Frage, was wäre denn da wohl gewesen? Ja, und fand ich krass, dass er eben das Datum noch kannte, also das explizite Datum, wann er aufgehört hat, dass er so wichtig war, 29. August 1989. Es hat ja doch dann die Zeit geprägt.
Ja, wollen wir mal so ein bisschen die Gedanken aufmachen dazu. Mir sind so zwei Sachen so, ja, die haben mich jetzt natürlich beschäftigt, weil die extrem aktuell sind. Zum einen natürlich, wir wissen, dass also die Einstellung zu dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, dass es dort ja Unterschiede gibt, wenn du wirklich Ost-West nebeneinander legst. Ich habe jetzt natürlich nicht nochmal nach Bundesländern geguckt, was man eigentlich machen würde, aber es gibt auf jeden Fall so eine Verschiebung. Und auch zu der Frage, ob man jetzt in einem sogenannten NATO-Bündnisfall, also sollte dann Deutschland auch also mitmachen und mithelfen. Und ich habe jetzt gerade, wo du erzählt hast, ne, oder beziehungsweise im Interview eben rauskam, dass dein Halbbruder eben auch Rotarmisten getroffen hat und dass man sich da kannte, dass man zusammen Übungen gemacht hat. Also man hatte ja ein ganz, ganz anderes Verhältnis zueinander. Und aus heutiger Sicht fühlt es sich ja trotzdem noch an, als ob man im Grunde genommen also gegen die Kameraden von damals kämpfen würde. So, weißt du, so, also so, das ist jetzt mal so ein offener Strang, den ich aufmache. Also eine harte These, weiß ich nicht, ob man die überhaupt annähernd beweisen kann, sollte. Und der zweite Punkt, der aber auch noch dazu kommt, dass eben die Kreise auch von der NVA, dass man sich eben auch noch kennt. Also dass diese Bünde heute noch erhalten sind, hat er ja auch erzählt. Und dass ich mir da auch gut vorstellen kann, dass gerade wenn es um das Thema also Militär und jetzt natürlich in den letzten 12 Monaten, also hat man ja sehr viel wahrscheinlich darüber gesprochen, dass wenn man sich jetzt in diesen Kreisen trifft, auch nochmal so eine gewisse Dynamik hinzukommt. Weil man bildet ja also eine Meinung meistens, indem man Freunde, Bekannte trifft, sich mit denen unterhält. Und in diesem Falle gibt es ja nochmal so eine spezielle Sozialisierung. Und dass auch dort möglicherweise ein ganz anderes Bild auch diskutiert und diskutiert wird und entsteht, als wenn jetzt, sagen wir mal, ehemalige Bundeswehrsoldaten zusammenkämen und heute über diesen Krieg sprechen.
Und du meinst, was für ein Bild, weil du sprichst immer als ein Bild, aber hast nicht gesagt, welches Bild da entsteht. Also was meinst du, haben die Leute für eine Einstellung?
Also erstmal tendenziell freundlicher gegenüber Russland, weil Russland häufig ja auch mit Sowjetunion gleichgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, auch das nochmal so ein anderes Feld, aber das fällt mir jetzt überhaupt erst so in den letzten Monaten mehr auf. Und das Zweite ist, dass auch die Einstellung zu den USA und damit auch der NATO unfreundlicher ist. Also, dass sich das eher sogar gegenseitig bedingt. Ne? Während das bei der Bundeswehr, behaupte ich, genau umgekehrt ist. Weil ja der Russe war ja sozusagen der Feind, ne, in Anführungszeichen, und die NATO, die USA, die waren ja die Guten. Das war ja, mit denen hat man ja geübt. Die wohnten ja teilweise um die Ecke. So.
Ich würde an der Stelle ja genau die gegenteilige These vertreten. Was ich unbedingt meine, ist, also ist durch das Hören vieler Podcasts erwachsen, aber ich finde auch folgenden Gedanken könnte man auch ranziehen, jetzt auch, wo ich meinen Bruder gehört habe, der als erstes gesagt hat, könntest du mal zur Armee gehen, um Gottes Willen, auf keinen Fall, dass diese pazifistischen Ansätze beziehungsweise gegen Waffenlieferungen, für mehr Diplomatie sprechen. Man muss ins Gespräch kommen, dass im Osten ja stärker deshalb ist, weil die Leute sehr früh gewohnt waren, eben ab der 8. Klasse mit Granaten zu werfen und sehr früh militarisiert waren. Das heißt, die Abwehrhaltung einer militärischen Lösung viel verankerter ist, weil Krieg eine viel größere Rolle im Alltagsleben der DDR gespielt hat. Weißt du, während im Westen immer irgendwie nur dieser kalte Krieg war, war ja im Osten wirklich, wir spielen, seitdem wir 14 sind, Krieg. Wir haben Lernenden, dass der imperialistische Feind vor unseren Mauern steht. Und wenn man immer mit dem Thema beschäftigt, Armee war schlimm, 3 Jahre waren die Geschwister weg. Ob das nicht auch zu so einer ablehnenden Haltung führt, dass es gar nicht so um die politische Ebene geht, sondern kein Krieg, also oder keine Armee da viel mehr verankert ist, weil die Leute viel enger wissen, was Militär bedeutet.
Mhm. Da wäre natürlich interessant zu wissen, ob die Einstellung zur Wehrpflicht im Westen heute also andere Assoziationen auslöst, als hier zum Beispiel bei deinem Halbbruder, der ja natürlich auch nicht Vertreter jetzt für alle NVAler ist, das ist klar. Ich erinnere mich gerade noch an die letzte Folge, die wir hatten zum Thema Sputnik-Magazin. Da hatte ich ja auch kurz beschrieben, warum es ja das Sputnik-Magazin gab und was ja das Weltbild der Sowjetunion war, wie sie sie versucht hat reinzutragen. Die Erzählung war, also der böse Imperialist, das waren ja also die Amerikaner und die sind ja, also die sind die Kriegstreiber und wir, die Sowjetunion, wir sind ja für den Frieden in der Welt. Und ich sehe aber, also das ist ja auch etwas, was als Weltbild sehr, sehr stark auch nochmal verankert worden ist. Also der Wille nach dem Frieden, ich glaube, der eint uns gefühlt alle auf der Welt, aber dass der dort nochmal so einen kleinen anderen Drall hatte. Also das wäre dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen die politische Ebene oder auch die Sozialisierungsebene, die mir da so ein bisschen einfällt. Aber es ist, also ich merke auch, während ich spreche, dass das Eis auch immer dünner wird, auf dem ich gerade stehe mit meinen Thesen. Ja.
Zu dem Thema finde ich immer noch den spannendsten Bericht, der mir nicht aus dem Kopf geht. Das habe ich, glaube ich, im Aufwachen-Podcast, den ich immer verfolge, gehört. Da gab es eine Straßenumfrage auf ARD oder ZDF und da sagte halt ein junger Mann, dass er gegen Waffenlieferungen ist, weil er im wehrfähigen Alter ist. Und hat halt Sorge, dass er nächstes Jahr bei weiterer Eskalation dann als deutscher Bundeswehrsoldat an der polnischen Außengrenze steht, um die NATO zu verteidigen. So, weil das eben die Realität des Krieges ist, dass eben junge Männer und jetzt auch Frauen, ja, die Köpfe halt herhalten müssen. Das müssen wir mal bedenken. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, die Beziehung zu den eigenen Kindern, vielleicht spielt das auch eine Rolle, Ost-West-Konflikt, also wie viel, also mehr Kinder im Osten damals, Babyboomer im Westen, also vielleicht gibt es da auch einen Konflikt, wie sieht man den eigenen Nachwuchs und was erwartet man, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Aber das können wir nicht, das werden wir in 20 Jahren durch Doktorarbeiten, in der Folge 246 von diesem Podcast werden Sie das aufgeschlüsselt hören.
Ja, ich bin da gespannt, also ich glaube, da sind wir uns hier auch alle einig, die zuhören und die hier reden, dass wir überhaupt gar nicht diese Situation haben wollen, dass irgendjemand an irgendeiner Grenze noch stehen muss. Es ist jetzt schon das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Mehr braucht es auch nicht. Mir ist eine Geschichte auch hängen geblieben, die ich vor ein paar Tagen gelesen habe. Das war, glaube ich, ein Interview mit einem General aus den USA. Da ging es um die Ausbildung von Soldaten und wir haben ja gerade die Geschichte gehört, dass man da sich gelangweilt hat, dass man da im Prinzip gesoffen hat. Also es zog sich. Und mein Vater hat übrigens was ganz Ähnliches erzählt. Also der ist auch etwas später in die NVA eingezogen worden, weil der eben in der Sowjetunion studiert hat und er nach dem Studium erst zur NVA kam. Auch nochmal ein kleiner interessanter Aspekt hier. Und meine Freunde, die wehrpflichtig in der gleichen Zeit waren, oder also zur Bundeswehr gingen zur gleichen Zeit, wie ich Zivi gemacht habe, die meinten eben auch, also nachdem irgendwie so die Grundausbildung durch war, ging es um Langeweile und Saufen. Das war immer wieder also die Überschrift, die ich hörte. Und die ukrainischen Soldaten, die jetzt gerade ausgebildet werden, da kam dann raus, dass die bis teilweise zur Selbsterschöpfung lernen. Und was rauskommt ist, die haben einen Grund, also sie haben natürlich einen vollkommen andere Motivation, einen anderen Grund. Und sie lernen viel, viel schneller. Und man merkt, dass sozusagen quasi in der Ausbildung gerade so ein, nicht Konflikt entsteht, aber so unterschiedliche Geschwindigkeiten, weil die Bundeswehrsoldaten unter anderem, die haben ja Zeit. Also, weil die haben ja in dem Sinne gar keine Kriegssituation. Die ukrainischen Soldaten, da wird dann eben gesagt, die machen halt keine Kaffeepausen, die schlafen halt weniger, so die machen keinen Urlaub, sondern die sind ja gekommen, um so schnell wie möglich eine Ausbildung zu haben, um ihr Land zu verteidigen. Und die haben gar keine Langeweile, sondern die saugen das einfach total auf, üben total viel. Also das zeigt auch nochmal so, wenn man so eine vollkommen andere Motivation dazu hat, was dass das also was das eben auch innerhalb einer Armee bedeuten kann. Ja.
Apropos Übung, das mir ist nochmal aufgefallen, deshalb habe ich das Thema nämlich auch mitgebracht. Ich war jetzt bei dir in Thüringen und wir haben ja noch diesen Bungalow, da habe ich ja gerade ein bisschen renoviert und 4 Kilometer Luftlinie etwa oder 3 Kilometer ist so ein Bundeswehr-Übungsschießplatz. Und die gesamten 4 Tage, wo ich jetzt da war, als ich aus Berlin kam, wurde dort geschossen. Also du hörst das halt richtig laut. Große Granaten, kleine Granaten, Maschinengewehr. Und ich weiß jetzt nicht, ob da ukrainische Soldaten vielleicht trainiert werden, weil es war ungewöhnlich viel los. Also das habe ich Jahre nicht mehr gehört, dass da so viel geschossen wird. Und gleichzeitig fand ich das so absurd, weil ich musste das Wasser abstellen, weil ich musste Wasserleitung neu machen. Ich hatte also kein Wasser, ich hatte nur einen Holzofen. Es war -8 Grad nachts. Ich musste also permanent nachlegen. Und gleichzeitig hörst du so Schüsse aus dem Wald. Das war so unheimlich, weil es friedvoll, total schön war, sternklarer Himmel. Aber dieselbe Situation, kein Wasser, Holzofen, Schüsse in der Ferne, können halt eine ganz andere Bedeutung haben. Und das war sehr markant unheimlich und hat mich sehr nochmal sensibilisiert für Wohlstand in dem Moment so. Diesen Luxus, den wir schon mal besprochen haben.
Ein Punkt ist mir noch aufgefallen, und zwar diese Verbindung zwischen NVA und all deinen anderen Tätigkeiten. Also ob du dann dein Studium bekommst oder nicht. Und das macht, glaube ich, diesen Unterschied noch mal aus zu dem, wie wir vielleicht auch Wehrpflicht oder Bundeswehr betrachten sollten. Diese Verknüpfung. Ich kenne natürlich jetzt den Westen nicht gut genug, aber was in dem Interview mit deinem Halbbruder eben nochmal so gut rauskam, was wir in vielen anderen Podcast-Folgen auch gehört haben, diese Verquickung, also was wir auch sagen würden, das System. In dem Falle gibt es eben ein System. Es war eben nicht nur einfach eine Wehrpflicht. Wehrpflicht gibt es in so vielen Ländern. Ich glaube, das wird für viele Länder ist das auch wichtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel an Israel denkst oder so, ja, also Länder, die generell also viel, viel mehr auch an Verteidigung denken müssen, da wird wahrscheinlich die Wehrpflicht gar nicht so hinterfragt, also wie wir das jetzt vielleicht auch tun würden. Aber dieses, du musst es machen und wenn du es nicht auf eine Art und Weise tust, dann hat das Konsequenzen für dich. Und schon hat es wieder auf dein Leben noch eine viel, viel größere Auswirkung. Eben nicht nur, ob du jetzt Wehrpflicht machst oder nicht, sondern du kriegst vielleicht nicht die Ausbildung, die du haben möchtest. Und wenn du die Ausbildung nicht hast, dann bekommst du jenes und dieses nicht. Das ist mir nochmal so aufgefallen, wenn es um das Thema System auch geht und wie man vielleicht auch nochmal kritischer auf manche Sachen zurückblicken kann.
Ich möchte das Thema gerne mit der positiven Anekdote abschließen zum Bezug zu heute. Und zwar die erste ist, mein Vater hat ja bei der NVA Panzer fahren gelernt, nee, LKW fahren, glaube ich, hat deshalb gleichzeitig seinen Autoführerschein bekommen. Und das merkt man bis heute.
Und ich noch so, ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Und die zweite Geschichte zum Bezug zu heute, die natürlich signifikant ist. Mein Bruder erzählte in der Anekdote, dass er in Zingst an der Ostsee stationiert war und bis nach Sondershausen fahren, damals ja ewig lang gedauert hat und 8 Stunden Reise war, aber ging nicht wie heute mit dem ICE. Ich habe gerade mal gegoogelt auf der Deutschen Bahnseite. Wie lange denkst du, mit wie viel Umsteigen braucht man, wenn man vom Ostseebad Zingst nach Sondershausen, Thüringen fahren will, mit dem Zug und morgens um 8 losfährt?
Nun gut, also fangen wir doch erstmal an. Wie lange braucht man von Zingst nach Rostock? Also das sind schon mal locker 1 bis 1,5 Stunden, wenn da nicht was gebaut worden ist. Und von Rostock nach Sondershausen, ich würde mal locker 6 bis 7 Stunden nochmal dranlegen. Also ich glaube, man ist heute nicht viel schneller.
Also es gibt 2 Verbindungen, entweder 9 Stunden und 20 Minuten mit 4-mal umsteigen oder 8 Stunden und 40 Minuten mit 5-mal umsteigen, wo man immer 2 Stunden raufrechnen muss, weil bei 5-mal umsteigen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Zug verpasst, enorm. Und dann würde sich mit meiner Familiengeschichte schließen, dass jeder mal nachts in einem Bahnhof irgendwo wartet auf den ersten Zug. Ja. Es ist also heute noch schlimmer als früher. Es ist nicht alles besser geworden. Und der Osten hat ja auch nach der Wende sehr viele Bahnkilometer noch abgebaut. Ich glaube, es ist heute sogar schwieriger, Regionalverkehr zu fahren, weil viele Strecken einfach stillgelegt sind und jetzt Radwege da drauf sind.
Also mein Klassiker ist ja der Zug zwischen Berlin und Rostock, weil die Strecke kannte ich eben auch in der DDR sehr gut. Und die schnellste Strecke war 2 Stunden. Und die Bahn hat, glaube ich, nach 30 Jahren Wende, hat sie es geschafft, wieder annähernd diese Zeit zu erreichen.
Aber wir wollen ja nicht abschweifen. Und deshalb kommen wir zur letzten Rubrik, der Heimatkunde. Denn
ja,
wir langweilen die Leute nicht. Und es ist, kurzer Disclaimer, es ist Rosenmontag abends. Ich muss gleich noch in mein Atelier nach Porz fahren. Durch die Jecken, eine Stunde mit der KVB fahre ich gleich noch durch die Jeckinnen und Jecken durch. Und deshalb, vorwärts geht's. Wenn ich mich nie wieder melde, Alex, bin ich im Gewerbe des Kölner Karnevals untergegangen. Such mich nächstes Jahr Weiberfastnacht wieder.
Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Erklär, was Heimatkunde ist.
Ja, die Heimatkunde, da gibt es zwei Varianten, die sich im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Entweder bringen wir ein Bierort mit, also wo ein ostdeutsches Bier gebraut wird und wir reden dann über den Ort. Oder aber die Kategorie Bild, wo wir dann ein Bild aus unserer Heimat zeigen und wir darüber sprechen. Und es gab ja leise Kritik in letzter Zeit.
Was?
Dass wir bei den Bieren etwas nachgelassen haben und deswegen habe ich einen Bierort diesmal wieder mitgebracht.
Der helle Wahnsinn, ich freue mich. Und bevor du anfängst, der Jingle. Herzlich willkommen zur Heimatkunde hier im Podcast und ich bin so gespannt. Es gibt einen Bierort und um welchen Ort geht es diesmal, Alex? Ich bin so aufgeregt.
Also wir sind endlich mal wieder in meinem Heimatbundesland, in Norddeutschland. Es gibt ja so eine Verschiebung, wenn man sich unsere Karte anschaut. Wir haben sehr viele süd- und mitteldeutsche Biere.
Meine These ist ja auch, wir liegen ja näher an Bayern und Baden-Württemberg, dass natürlich auch die Biertradition von unten nach oben sich ausdünnt.
Naja, und außerdem bringst du mehr Bier einfach aus deiner Heimat mit und ich habe einfach vernachlässigt, meine Heimat ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen.
Damit ist jetzt Schluss.
Also, Anlass ist Lübzer Pilsner, was ich aus meiner Heimat ganz gut kenne und deswegen geht es heute um den Ort Lübz und natürlich auch die kleine Geschichte der Brauerei aus diesem Ort.
Wie interessant, Lübzer Pilsner haben hier in Thüringen auch viel gehabt, aber ich wusste nie, dass es nach einem Ort Lübz benannt ist, was es noch viel lustiger macht.
Dann ist es ja umso besser. Vielleicht haben andere jetzt auch gedacht, was, das ist ein Ort?
Er muss also ja klein sein. Er hat bestimmt höchstens 5000 Einwohner.
Damit kommen wir gleich zu den drei wichtigsten Facts.
Also wow, wenn es nur Facts. Drei wichtige Facts gibt, muss der Ort ja sehr klein sein. Der hat ja nicht mal Ostereier bauen.
Nee, erstmal nur, damit man also so ein paar Größeneinordnungen hat. Also Einwohner, du warst schon nah dran, 6100 Einwohner ungefähr. So, du stehst ja total auf Postleitzahlen. Die Postleitzahl ist 19386. Und damit die Leute wissen, wo genau Lübz ist, ist es ungefähr am südwestlichen Rand von Mecklenburg-Vorpommern. Diejenigen, die Parchim kennen, das ist in der Nähe von Parchim. Die Parchim nicht kennen, das ist in der Nähe von Schwerin. Und die Schwerin nicht kennen, Hamburg.
Die haben's.
Das ist eigentlich fast ein Running Gag. Diejenigen, die sich noch an Viva erinnern können, den Musiksender, damals konnten so Leute anrufen und dann die Moderatorin hat dann gesagt, ja, wo kommst du denn her? Und ja, ich komme aus Schwerin. Oh, wo ist denn das? Ist da eine andere Stadt in der Nähe? Und man merkte so richtig 10 Sekunden Pause, wahrscheinlich auch Entsetzen. Also ich hatte ein Entsetzen, weil ich dachte, ich bin zwar kein Fan von Schwerin, aber das hat diese Stadt auch nicht verdient. Und dann hat wirklich die Person gesagt, Hamburg. Und damit kannst du ja eigentlich schon mal so ein Drittel von Deutschland einordnen. Aber Lübz ist auf jeden Fall eine Stadt der vielen Namen. Das kann man nicht anders sagen. Ich möchte auch deswegen das einfach mal vorlesen. Also 1224 hieß die Stadt Lubitsch mit CZ. Dann Luise, ich weiß gar nicht, ob man es so ausspricht, Luice wahrscheinlich. Dann, das war 1274. Dann 1317, wieder Lubitsch mit CZ, aber vielleicht schon mal anders ausgesprochen. 1328, dann Lubitze. 1377, Lubisse. So, dann nicht so ganz klar mit den Zeiten, Lubce mit also CZE und Lubz auch noch mit, ich hoffe, das, mein ganzes Mikro ist vollgespuckt jetzt.
Das war nur die Ortseingangsschildslobby, die diesen Ort so den Ort reich gemacht hat.
Die Holz- und Bronzelobby. Und erst ab dem 16. Jahrhundert war es dann Lübz, wie es jetzt geschrieben wird, L-U-B-Z. Z. Und der Name basiert auf einem slawischen Gründer, der Lubitsch. Und diejenigen, die des Russischen und auch andere slawischen Sprachen mächtig sind, hören da schon ein bisschen was draus, nämlich Lubi oder im Russischen Lubvi zum Beispiel. Das heißt Liebe. Und damit heißt Lübz eigentlich geliebte Stadt.
Oh, wie schön.
Ja, finde ich auch.
Und Lübz ist dann das gute Bier, das geliebte Bier.
Und ich habe gelernt, dass Lübeck auf einem ähnlichen Namen basiert, also auch aus diesem slawischen Umkreis kommt. Und Lübeck ist ja auch nicht so weit weg davon, für diejenigen, die es nicht wissen. Ja, und obwohl es jetzt Mecklenburg-Vorpommern ist, Lübz ist tatsächlich erst seit 1328 Mecklenburg. Vorher war es nämlich noch in der Markgrafenstadt Brandenburg. So. Kleiner geschichtlicher Abriss, es ist ein kleiner Ort, dafür ist die Brauerei erstaunlich groß wiederum. Es gibt so ein, es gibt die typischen Geschichten, die wir bestimmt tausendmal schon gehabt haben, Aufstiege, Abstiege, irgendwelche Grafen und Gräfinnen und hin und her Burgen, die aufgestellt worden sind, wieder abgebrannt sind, Kriege etc. So, interessant wird eigentlich der Aufstieg von Lübz erst ab 1836, weil der Fluss Elde, nicht Elbe, und ich, das wusste ich selber gar nicht, die Elde ist der größte Fluss Mecklenburg-Vorpommerns, mhm, oder beziehungsweise der längste Fluss Mecklenburg-Vorpommerns. Und bildet eine Verbindung zwischen Müritz und der Elbe. Und die Elde hat einen Schifffahrtsweg 1836 bekommen. Und da kann man sich vorstellen, ah, wo Schiffe sind, da passiert natürlich auch der Kapitalismus.
Hansestadt Lübz.
Nee, keine Hansestadt. Oh. Und 1877 ist dann auch die Brauerei entstanden, die eben bis heute existiert. Noch vor dem Krankenhaus, das 83 erst entstanden, Prioritätensetzung. Oder vielleicht musste das Krankenhaus danach gebaut werden, weil so viele Leute besoffen durch die Gegend gingen. So, dann wurde eine Bahn angebaut, 1889 dann eine Molkerei und 1894 dann eine Zuckerfabrik. Das erzähle ich, weil jetzt springe ich ganz, ganz weit weg nach vorne, nämlich 100 Jahre. Die Molkerei ist 1990 geschlossen worden, die Zuckerfabrik dann 92 und das Krankenhaus, das ich gerade erwähnt wurde, wurde 1995 geschlossen. Mhm. Also Lübz hat dann kein Krankenhaus mehr gehabt. Also das ist auch so eine kleine Wendegeschichte. Trotzdem hat Lübz von der Wende auch wieder sehr viel profitiert. Und zwar vor allen Dingen der alte Kern, der sehr, sehr schön ist. Also Lübz ist auf jeden Fall ein Ausflug wert. Die ganzen Brücken und der Markt und also im Prinzip so das, was man den alten Kern nennt, der ist also grunderneuert worden. Also deswegen, das sieht aus wie so ein kleines, schönes Museum, wenn man sich das anguckt. Und ich finde auch erwähnenswert, die Stadtvertretung, denn wir sind ja immer gewohnt, dass ja schon überall die AfD irgendwie sitzt. In Lübz ist sie gar nicht drin. In der Stadtvertretung sind 9 Leute von der CDU, 7 von der Linken, 3 von der SPD und dann gibt es noch so 2 Wählergemeinschaften aus so kleinen Gemeinden, die jeweils noch einen Sitz mit reinbringen. So, 2 Menschen gibt es noch, die, glaube ich, erwähnt werden können, die aus Lübz kommen, also dort geboren sind. Und was gemacht haben, nämlich der eine ist Otto Heinz Groth, ein Architekt. Und dieser Architekt hat einen Einfluss auf Leute, die vor allen Dingen in Westdeutschland leben oder gelebt hatten. Der hat nämlich unter anderem den sogenannten zentralen Bereich auf der Harthöhe, also des Bundesverteidigungsministeriums, verantwortet. Also nicht gebaut, sondern also das sozusagen architektonisch mitentwickelt. Und super, super aktuell, Caroline Kandler, sie ist Anchorwoman seit Januar 2023, also noch richtig frisch bei den ProSieben-Nachrichten, den sogenannten ProSieben Newstime. Ist eine Lübzerin, die dort die Nachrichten in die Welt verbreitet. Ja, und dann ganz kurz noch zur Brauerei. Ist natürlich so eine typische Brauereigeschichte, die der Danny auch nicht so gerne mag. Das schon mal vorweg gesagt, es gehört mittlerweile Carlsberg, einer dänischen Brauerei und damit einer der größten Brauereien der Welt, also Carlsberg.
Deshalb auch die Werbung. Man muss es eigentlich mittlerweile, wenn ihr großformatige Werbung von Bieren seht, ist es keine lokale Brauerei, die können sich das gar nicht leisten. Außer Apolda, die haben ja einen Fesselballon. Der Apolderer Fesselballon.
Ja, hoffentlich wird er nicht abgeschossen. Also, die Brauerei selber ist aber eine der größten Brauereien in Norddeutschland und ist in Lübz auch der größte Arbeitgeber. Also, es bringt auch noch was. Erwähnenswert noch, die Brauerei ist nach dem Zweiten Weltkrieg demontiert worden. Und während der NS-Zeit, also vorher, ist sie enteignet worden, weil es einem jüdischen Deutschen gehörte, Johannes Eisenbeiß, der dann in die USA ging und dort auch einen amerikanischen Pass bekommen hatte. Ist also der ist nicht dorthin gegangen, der wurde vertrieben. Und die DDR konnte ihn auch nicht enteignen, weil er nämlich einen US-amerikanischen Pass hatte. Somit ist im Prinzip erstmal gar nichts passiert. Und dann, nachdem also die Brauerei demontiert worden ist, ist 1950 dort ein kompletter Neubau entstanden. Und zwei interessante Sachen sind jetzt über das Lübzer Pilz noch zu erzählen. Ich fange mal mit der zweitinteressantesten an, nämlich die Lübzer Brauerei war die einzige Dosenapfelanlage der DDR oder hatte die einzige Dosenapfelanlage der DDR. Und vielleicht erklärt sich auch warum, denn Lübzer Pilz wurde in die BRD exportiert.
Ach, ich wollte gerade sagen, es gab doch kein Dosenbier in der DDR, oder?
Man konnte Lübzer Pilz bei Spar kaufen, bei Aldi Süd und im Penny. Und bei Penny war es aber kein Lübzer Pilz, sondern Wohlbauerpilz hieß es dort. Also dort ist es einfach unter eine ganz andere Marke abgefüllt worden. Das heißt also, wer sich über DDR-Bier lustig gemacht hat, kann sein, dass er längst eins getrunken hatte. Ja, und die letzte Kuriosität noch zu dem Logo vom Lübzer Pilz. Lange Zeit war dort so ein Turm, das ist der sogenannte Amtsturm. Der steht auch in Lübz, dort ist ein Stadtmuseum drin. Und dieser Amtsturm ist der Rest von einer Burg, die es schon sehr, sehr lange nicht mehr gibt. Aber das Logo ist vor einigen Jahren ausgetauscht worden durch einen Leuchtturm. Und das hat man gemacht, weil es einfach eine bessere Werbung ist. In Lübz gibt es aber gar keinen Leuchtturm. Man hat einfach diesen Amtsturm genommen. Ein Lügenleuchtturm. Man hat also einfach diesen Amtsturm etwas verändert, sodass er auf einmal aussieht wie ein Leuchtturm. So ist es für das ungeübte Auge, gibt es gar keinen großen Unterschied in diesem Logo. Aber jetzt gibt es dort einen Leuchtturm. Und ich hatte mich auch immer gefragt, wo dieser Leuchtturm ist und habe es heute. Also natürlich, ich habe diese Recherche vor Jahren schon abgeschlossen, heute erst gelernt, dass der Leuchtturm rein aus Werbezwecken ist.
Das ist ja ein Skandal.
Das zu Lübz und der Brauerei und ja.
Die liegen ja nicht mehr am Wasser, also am Meer, wozu brauchen die den Leuchtturm?
Die sind an der Elde, dem längsten Fluss Mecklenburg-Vorpommerns. Aber ob man da jetzt einen Leuchtturm hinstellen muss.
Ich bin schockiert. Aber klingt ganz gut. Da sollten wir hin, wenn wir eine Tournee machen.
Das auf jeden Fall.
Und dann fragen wir die ganzen Lübs, entschuldigen Sie, wir suchen den Leuchtturm, um sie damit zu entblößen und mit Charme zu überziehen.
Daran merkt man, dass jetzt diese Podcast-Folge sich dem Ende neigen sollte, weil es bei Danny eskaliert und er sich bereits schon auf seine Heimfahrt zum Atelier freut.
Ich werde ein Rant vorbereiten zum Leuchtturm. Es war eine schöne, schön. Also sehr gut. Lübz, endlich mal wieder ein Bier. Ich habe auch noch ein Bier in petto. Vielleicht bringst du es das nächste Mal mit. Schauen wir mal.
Ich freue mich schon.
Abschließende Frage. Was war dein aufwendigstes Karnevalskostüm, was du jemals hattest?
Ein Kostüm, das ich nicht selber für mich gestaltet habe, sondern jemand hat mich eine Stunde vor dem Treffen überredet, doch noch Karneval zu feiern. Und er hat aus einem Bettlaken und Resten, die er noch hatte, so eine Art Scheichkostüm gemacht. Und damit war es schon das aufwendigste Kostüm, das ich jemals getragen hatte, aber es nicht selbst hergestellt habe. Ansonsten bin ich ganz klar von der Stange.
Hier schließt sich bei mir der Kreis, fällt mir jetzt auch gerade das ein, weil ich habe ja mein Original NVA-Soldatenuniform gehabt in meiner Größe 43, die mir perfekt gepasst hat. Ich sah exzellent gut, das haben alle DDR-Symbole damals überklebt. Ja, 2004, 5, 6 muss das in der Karnevalszeit gewesen sein. Heute passe ich nicht mehr rein. Ich glaube, die Jacke habe ich aber noch.
Aber so schließt sich der Kreis, ne?
Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing.